Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sollen wir noch warten, bis Anja sitzt?
Ja, die rumpelt auch so. Anja, wir möchten gerne anfangen zu arbeiten.
Die ist jetzt wieder rausgegangen.
Und ja, das ist schon Teil des Podcasts, da bist du selber schuld.
Die hat nur einen Stuhl reingestellt, ist aber wieder rausgegangen.
Hält die uns für bescheuert, die Anja? Die denkt, wenn jetzt nur der Stuhl steht, dass sie schon da ist? Will die uns für dumm verkaufen?
Aber hättest du es gemerkt?
Nein. Komm, wir fangen ohne Anja.
Ja.
Ist doch egal, Zuschauer sitzen, die sind eh schon alle da. Die hören ja schon die ganze Zeit zu wieder. Mann, ey. So.
Sarah, wir müssen nicht reden.
Oh Gott, das wäre schön, ne?
Es ist ja kein Witz. Wir müssen nicht reden.
Aber wir wollen reden? Worauf willst du hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass wir das Wochenende miteinander an der Ostsee verbracht haben.
Oh Gott, wir müssen wirklich nicht mehr reden.
Und auch alle guten Vorsätze von, wir sprechen vorher nicht darüber, wie wir es finden.
Das ist aber auch schwer, wenn man ein ganzes Wochenende miteinander verbringt.
Ja, eben. Aber das ist jetzt alles, wir haben das geklärt.
Stimmt, wir wissen, wie wir das finden.
Ja. Und was ist jetzt der Point von dieser Veranstaltung?
Of the pot. What is the point of the
what
pot?
What is the point of the pot?
Maybe the Anrufbeantworter. Und dann gehen wir wieder nach Hause.
Das wäre eine Sache.
Mir ist es recht. Ich habe lauter Kuchen zu Hause. Ich muss hier nicht arbeiten. Ich habe das hier nicht nötig.
Ich habe lauter Kuchen.
Oh Gott, Entschuldigung. Ich habe auch lauter. Oh, ich muss die Zahnspange reinmachen.
Oh.
Ja, warte. Erst noch einen Schluck Kaffee.
Warum ist sie noch draußen?
Und wegen dem ganzen Kuchen, den wir eben gegessen haben. Boah, was ich die Zahnspange rein und raus gekloppt habe während unseres Wochenendes, weil wir dauernd irgendwas gegessen haben.
Ist die beschriftet eigentlich? Das sehe ich jetzt erst.
Ja, damit ich weiß, welche Folge der Staffel das ist. Ich bin schon bei Folge 16.
Geil. Von 24, 23?
Ja, 23. Klassische Friends-Staffellänge.
Und, gibt's eine neue Staffel?
Mm-mm. Ich mache nicht so einen Scheiß mit Cliffhangern und so. Danach ist fertig. Richtig okay. Gutes, abgeschlossenes, schönes Ende. Achtung, oben.
Mach rein.
Oben kommt rein. Ah. Achtung, unten kommt rein. Jetzt ist Anja auch da. So.
Sag mal Raststätte.
Raststätte. Du kannst mich mal.
Sollen wir mit einem Anrufbeantworter anfangen?
Ja, lass mit einem Anrufbeantworter an. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Hier, Anrufbeantworter.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Ja, hallo, hier ist nochmal der Stefan. Tut mir leid, wenn ich euch da bei dem letzten Anruf irgendwie auf die falsche Fährte geführt haben. Das Beste sind ja auch Wortwitze, die man danach noch erklären muss. Also ich habe nicht jammern auf hohem Niveau gesagt, sondern jammern auf hohem Niveau.
Jammern auf hohem Niveau.
Weil irgendwie jedes zweite Wort bei euch in der letzten Serie dann ja, Mann war.
Ja, ja.
Ja, Mann.
Alles klar. Ansonsten finde ich toll, was ihr da macht die ganze Zeit. Und hoffe, dass es noch weitere Staffeln gibt. Bis bald. Ciao.
Ja, Mann, auf hohem Niveau.
Super, das ist gut. Hier ist Antje. Ich wollte eigentlich nur sagen, ihr solltet dringend noch die erste Staffel True Detective gucken.
Nein.
Habt ihr ja nicht.
Haben wir?
Und gerade wenn man Woody Harrelson sieht, sollte man das.
Haben wir?
Hab ich damals
und
geguckt.
Ich nicht.
Wenn ihr das gemacht habt, dann müssen wir dringend nochmal über.
Aber Woody Harrelson finde ich super.
Bis dann. Tschüss.
Psst. Psst. Antje redet doch noch.
Ihr Lieben, um die Frage aus der letzten Sendung zu beantworten, PPK steht für politischer Pistolenkram.
Natürlich.
Krimi.
Ich wollte mich einmal bei euch für die kleine Continuity-Ecke bedanken.
Oh.
Vor allem bei dir, Sarah, natürlich, dass du fleißig führst und dass dir diese Dinge wahrscheinlich auch immer, ob du willst oder nicht, auffallen.
Diese.
Und vor allem auch bei Stefan dafür, einen schönen Jingle erfunden hat.
Ja.
Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr diese Rubrik eingeführt habt. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß.
Oh. Wie cool, weil wir haben ja im Auto auf der Fahrt zurück noch, mein Mikro hängt heute so ein bisschen durch, auf der Fahrt haben wir noch darüber geredet, dass wir die schon lange nicht mehr hatten und dann hast du für mich den Jingle gesungen.
Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke
und Fehler. Ey, PPK heißt, wenn einer weiß, was PPK, das war Polizeipistolenkrimi. Das politisch finde ich auch schlimm. Also wir können auch PPPK politischer Pistolen.
Aber kann schon sein, dass Krimi K gar nicht Krimi, sondern Kram war.
Nein, ich hasse ja Krimis.
Ich auch weiß.
Ohne Pistolen. Wer weiß es denn wohl besser, als ich dieses Wort erfunden hat?
Aber wenn jemand von uns, also lass es mich so fragen, wer von uns wird sich die Mühe machen, das im Original nochmal nachzuhören im Podcast-Folge?
Wo dein Ton jetzt auf einmal so ist, habe ich fast das Gefühl, ich möchte mir die Mühe machen.
Oh, nein, so bist du nicht.
Ach, lass uns das doch abdrängeln auf Hörer. Könnte einer von euch das bitte wirklich nicht nur raten, sondern nachhören?
Ich dachte, sie hat das gemacht. Aber nee, okay,
ich glaube.
Und ja, Mann, auf hohem Niveau ist schon sehr gut. Ist natürlich so ein bisschen auch so ein Witz, der geschrieben besser funktioniert. Aber wurscht, jetzt.
Der hätte nur gut performt werden müssen. Ja, Mann, auf hohem, naja.
Warum hast du True Detective nicht geguckt? Das könnte dir gefallen.
Weil das klang wie ein PPK.
Nee, ist nicht so richtig. Ist eher auch so mit Mystery, so ein bisschen Mystery drin. Das könnte dir gefallen. Die zweite Staffel soll ganz grauenhaft sein. Das habe ich auch nicht versucht. Aber die erste ist schon ziemlich gut.
Wo läuft das? Ach naja, finde ich raus. Ich wusste nicht, dass Woody Harrelson da mitspielt. Den finde ich so toll.
Ja, warum hast du das denn nicht geguckt? Alle anderen haben das längst geguckt.
Das klang wie eine dieser vielen Vox-Vorabend-Serien.
Nee, das ist schon ziemlich toll. Und das ist vom Genre auch so ein bisschen ähnlich, nur ganz anders. So ein bisschen wie dieses, was da in den Südstaaten spielte. Wie hieß das noch?
Ja. Sharp Objects.
Sharp Objects.
Ach so, hast du Schnittchen gesagt?
Du hast Schnittchen gesagt.
Ach, ich habe Schnittchen gesagt. Schnittchen wäre auch eine gute Sache. Jetzt will ich eine Serie, die Schnittchen haben.
Und so ein bisschen, nee, ganz anders und mehr mysteryhafter, aber ja, so geil. Also eigentlich so, um so eine Welt zu zeigen, eher als jetzt so einen Kriminalfall zu lösen.
Ja. Ja, dann gucke ich das.
Na, guck
okay,
mal.
Cool, danke.
Ach so, vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit nochmal sagen, wir gucken jetzt doch nicht Pose.
Ja, wir waren sehr bemüht, Post zu gucken, aber...
Aber das läuft noch nirgends. Und wir haben ja so diese, auch wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind, wie streng wir das nehmen sollten. Also man kann das, glaube ich, wirklich nur gucken, wenn man nach Amerika fährt.
Ja, das.
Und ich finde das dann so ein bisschen doof, wenn wir dann darüber reden, man eigentlich...
Zumal jetzt in der Vorweihnachtszeit die Flüge schweineteuer sind nach Amerika. Du kannst den Leuten nicht zumuten, eine Dienstreise zu machen, nur für eine Serie.
Aber wir haben es versucht und wenn das wird ja dann irgendwann hier irgendwo laufen. Und dann werden wir das in der nächsten... in der nächsten oder übernächsten Staffel besprechen.
Oh, du bist wie so ein Profi, du Sachen einfließen kannst, mir eine Brücke baust, quasi eine Moderationsbrücke.
Über die du dann gehen kannst wie Ingrid Peters.
Über diese Brücke.
Nee.
Über.
Nee. Über die Brücke gehen.
Ach nee, ich wollte über diese Brücke kann ich gehen. Ist doch auch ein Lied, ist doch auch ein Brückenlied. Podcast Brückenlieder.
Oh ja.
Bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over. Oh Gottes Willen. Ich muss diesen Monat noch das Hörbuch zu meinem neuen Buch Kurt einlesen. Und vielleicht muss ich mir eine neue Stimme in der Zeit kaufen. Für die Zeit.
Apropos. Ich habe mir doch für unsere Fahrt so Fisherman's Friend gekauft. Und die habe ich vorne in dieses Ablagefach in Armaturenbrett gelegt.
Ja.
Und ein paar sind da rausgefallen und die habe ich dann jetzt so nach und nach gegessen und habe gedacht, die schmecken, das ist nochmal eine andere Geschmacksrichtung. Und dann ist mir gerade eingefallen, auf dem Weg hierhin, dass da vorher, bevor da diese Fisherman's Friend drin lagen, dieser Dufterfrischer, dieser flüssig Dufterfrischer. Das ist bestimmt nicht gefährlich, oder?
Nein, und du bist so viel gesünder als am Freitag noch.
So.
Siehst du, ich werde auch gleich mal an so einem Tannenbäumchen lutschen.
Ne?
Vielleicht ist das für die Stimme auch gut.
Aber ich habe 3, 4, 5 von den Dingern immer so mit, irgendwas ist noch anders. Und dann,
aber
bis ich da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, über diesen Geschmack, woran der mich erinnert. So,
und das
Rätsel gelöst, Mysterium.
Frische Wäsche. Schmeckt dir nach frischer Wäsche.
Ja.
Und Sportdeo.
Ja, Sportdeo.
Wir sind von der Brücke abgekommen. Wir wollten bei der Gelegenheit über die Zukunft von das kleine Fernsehballett reden.
Genau, wir müssen da nämlich was zu sagen.
Wir müssen reden. Bitte setzt euch
dürfen
alle hin.
Dürfen wir das überhaupt sagen? Sollen wir nochmal kurz Anja angucken, ob wir das sagen dürfen?
Das ist im Grunde in 2 Wochen schon. Ich nehme an, wir sollten das sagen. Ja? Anja, wir erzählen nur von der ersten Staffel, aber nicht von der zweiten Staffel.
Ja, das ist eine gute Idee.
Okay, cool.
Das wird schon in Ordnung sein.
Es ist nämlich ein bisschen problematisch dieses Mal, weil ja mein neues Buch, war nicht meine Absicht, wirklich nicht.
Nein, nein.
Rauskommt Mitte März. können wir nicht so richtig so eine Frühlingsstaffel machen, wie wir sie eigentlich machen. Wir machen ja mal so März bis Anfang Juni, sowas, ne? Mitte Juni machen wir eigentlich. Und da muss ich aber auf Lesereise gehen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir trotzdem eine frühe Staffel machen, eine halbe Staffel nur.
Es ist aber, ich muss noch mal kurz sagen, es ist gar nicht so eine lange Lesereise, es macht nur eine Kurzstrecke, ne?
Ich lasse einfach Platz für die Lacher vor den Empfangsgeräten.
Bitte, ich nicht sicher, ob ich dir nochmal erklären muss.
Bitte versucht es nicht. Versuch es nicht als fehlenden Enthusiasmus zu werten, sondern als Platz für Lacher.
Eine Kurzstrecke.
Ja, Mann. Auf ganz hohem Niveau.
Du bist auf Lesereise im nächsten Jahr. Sarah, bist du eigentlich...
Guck mal, die Claire guckt durchs Fenster. Hallo, Claire.
Jetzt sind wir ganz
ja,
raus.
Ja, jetzt, ich gehe auf Lesereise, deswegen kann ich nicht einen Frühjahrspodcast mit dir machen. Deswegen haben wir beschlossen, nur eine halbe Staffel, also 6 Folgen zu machen und die auch so früh wie möglich. Soll heißen, an meinem Geburtstag, dem 29.01. kommt die erste Folge, dafür aber nur 6. Und für alle, die dann komplett durchdrehen, wir machen im Herbst noch eine.
Das sagen
eine
wir richtige, jetzt, aber das sagen aber wir noch nicht, weil wir es wahrscheinlich nicht dürfen.
Genau, und das dürfen wir vermutlich nicht sagen. Ja. Deswegen werden wir das gleich rausschneiden. Aber wer ganz schnell zugehört hat, hört es vielleicht noch. Also am 29. Januar gibt's die nächste Staffel. Eine Folge machen wir noch. Nächste Woche mit dem Tees, so er uns nicht absagt.
Genau. Und alles auf dem Deezer.
Und alles auf dem Deezer. Und vielleicht sollte man den Leuten nochmal sagen, also die, die es hören, wissen es vielleicht, aber es kostet gar nichts, dieser Deezer. Ja. Weil die Leute auch immer warten, wann ist denn das endlich auf Pupsi, was du hier diese ganzen...
Man kann auch nett sein und dafür bezahlen. Und das ist ja auch alles dann viel schöner noch.
Ja, bestimmt. Aber man kann auch ohne. Man muss sich nur einmal anmelden. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich möchte ja nicht bei 12 verschiedenen Podcasten eingemeldet sein. Dann sagen wir,
reicht ja.
Nur dieser.
Ja, diese.
Und vielleicht nur, noch die anderen. Oh. Nur dieser.
Oh. Wo soll ich mich... Na, das, nee, war schon gut. Ja, ich gar nicht nochmal...
Kannst du nicht besser machen. Also, am 29.01. geht's weiter. Nur super kurze Weihnachtspause. Wir kommen nicht drum, jetzt auch über Serien zu sprechen, Stefan. Wir machen es einfach kurz. Ich bin auch Mütchen.
Okay.
Womit fangen wir an?
Fangen wir mit Wanderlust an.
Fangen wir mit Wanderlust
an. Warum haben wir das geguckt? Du hast das vorgeschlagen.
Wir haben das geguckt, weil uns das vorgeschlagen wurde von Leuten und ich habe das auch auf Netflix gesehen und dachte, das könnte vielleicht cool sein. Es spielt Toni Collette mit, die ich sehr, sehr, sehr liebe.
Die ist toll.
Und den Typen weiß ich nicht. Soll ich einfach die Kurzfassung machen?
Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich die machen könnte. Dann kannst du die
andere
machen.
Komplizierte andere, ja, kann ich auch. Dann mach du die Kurzfassung.
Sechsteilige Serie spielt in England, ist auch Serie von der BBC, eine Koproduktion mit Netflix und handelt eigentlich ganz einfach von dem Ehepaar Joy und Alan Richards. Sie ist Therapeutin, er ist Englischlehrer und eigentlich sind die glücklich verheiratet, haben auch drei relativ erwachsene Kinder. Einer ist noch so richtig in der Pubertät, die anderen wachsen da gerade so raus. Aber das mit dem Sex ist irgendwie nichts mehr.
Oh Gott, wie emotional du das gerade gesagt hast, als würde es um uns gehen. Aber Sarah, das mit dem Sex. Wie involviert du bist.
Entschuldige, aber das ist der zentrale Konflikt dieser
das
Serie.
Das weiß ich, aber du sagst die nie
ich
mit Emotionen.
Ich habe jetzt, nachdem ich diese ganze Beiläufigkeit, und Therapeutin, dachte ich, jetzt mache ich den einen zentralen Punkt, sage ich.
Emotional, aber so kenne ich dich nicht. Mich verwirrt das, wenn du was mit Emotionen machst.
Gewöhne dich schon mal dran.
What? Der neue Niggi?
Ja. Sex ist nichts mehr. Ja. Und beschließen dann beide so ein bisschen zögerlich, eher zögerlicher als sie, dann doch zu sagen, wenn nur der Sex das Problem ist, dann schlafen wir doch einfach mit anderen Leuten. Und weil die Ehe sonst ist ja super.
Ja.
Und das ist es.
Genau, wie das funktioniert und worum es geht.
Genau, und es ist dann, also es ist so ein bisschen Comedy, ein bisschen Drama. Und es ist eigentlich dann eine relativ ernsthafte, gründliche Auseinandersetzung damit, was in so einem irgendwie normalen Ehepaar, in so einer Familiensituation.
Ja. Will man das den Kindern sagen?
Genau, ist das wirklich eine gute Idee? Wie geht man damit um?
Redet man selber miteinander darüber oder macht man das hinterm Rücken? Und
die haben beide, bevor sie das beschlossen haben, haben sie auch beide zufällig schon, waren nee, schon
so
auf dem Weg dahin.
So entsteht das im Grunde.
Genau.
Kann man, haben das habe ich nicht gespoilert.
Okay,
ja, beide gehen quasi fremd, lustigerweise am gleichen Tag und erzählen sich abends davon im Bett und beschließen dann.
Stimmt sowas.
Genau, lass doch so machen. Und dann geht es ein bisschen darum, erzählen wir uns das jetzt vorher, helfen wir uns beim Schickmachen, erzählen wir es den Kindern, erzählen wir es den Leuten, mit denen wir schlafen und so weiter.
Kann man
und
das davor. Überhaupt machen? Ist Darf das eine das gute machen? Idee? Machen wir alles kaputt? Genau. So.
Wie finden wir das, ist jetzt die Frage, ne?
Frau Würdig, wäre jetzt meine Frage an dich.
Ich weiß nicht so richtig, ich finde das grundsätzlich erstmal gut, weil das Drama ist und das ist ein schlaues Drama und das ist auch ein lustiges Drama. Das gefällt mir vom Prinzip gut. Richtig, also jetzt haben du und ich ja wirklich ein bisschen schon drüber gesprochen und wir sind da, glaube ich, ähnlich. Es kriegt mich nicht so richtig doll. Nicht die Hauptstory und leider auch nicht die Hauptfiguren. Wobei ich Toni Collette einfach gut finde, weil die wirklich auch ein sehr spezielles Gesicht hat und damit tolle Sachen machen kann. Die ist immer abwechselnd, wie so, sieht die ein bisschen aus wie ein Pferd und super heiß. Ich finde die wirklich immer abwechselnd total schön und dann wieder merkwürdig.
Gibt es so Übergangsmomente, wo sie ein heißes Pferd aussieht?
Ja, wirklich. Okay. Aber das finde ich die schönsten Frauen, wenn man nie so richtig weiß, wie man es gerade findet. Also ich finde die schon sehr toll. Die macht es auch gut, aber was mich kriegt, ist verwirrenderweise das Umfeld und die Staffage, die hinter der Geschichte steht. Also es ist sehr britisch, es ist typisch für britisch, hat es viele tolle kleine, egale Momente und kleine Dialoge und Schauspieler, die ich mag. Ich mag zum Beispiel all deren Kinder. Das mittlere Kind ist so ein lesbisches Mädchen, gerade Schluss gemacht mit einer Freundin. Allein wie die aussieht, so ein komischer Mikropony, wie die reden, auch der Text, das hat auch so was Mumblecore-iges im Sinne von, nicht alles, was gesprochen wird, ist wichtig, im Sinne von, jetzt hat sie das gesagt, sondern das mag ich eher an Drehbüchern, wenn so Sachen nebenbei gesprochen werden, so einen tollen Nebenbei-Witz haben. Das haben die Frau, die Arbeitskollegin von dem Mann, deren Namen ich vergessen habe, mag ich gerne. Also ich mag ganz viel, es wird auch lustiger Kram gemacht, wie in der Therapie, wenn es werden ganz oft Sätze nicht zu Ende gesprochen, was mich wahnsinnig macht, aber gleichzeitig irgendwie toll ist, weil so ist es oft im Leben ja auch. Das ist eben kein
Ach so,
aber
das ist dieser eine Typ, das ist der eine Patient von ihr, der das konsequent...
Da ist es mir aufgefallen, das war auch toll, weil das nicht unterbrochen wird. Du siehst einem Patienten zu, wie er versucht zu beschreiben, was an seiner Ehe nicht klar geht und er lässt, also man möchte dauernd sagen, ganze Sätze bitte.
Aber das ist doch der Witz.
Exakt, das weiß ich und da ist es mir aufgefallen und dann ist mir aufgefallen, dass das später aber auch nochmal, der Mann macht das manchmal und ich finde das ein ganz tolles Stilmittel, weil das natürlich eigentlich, soll man meinen, verboten ist, wenn jemand das doch schon schreibt, dann kann man doch den Anfang des Satzes. Das mag ich gern. Also das gefällt mir gut, aber trotzdem so richtig kaputt kriegen tut mich die Story nicht. Ich habe aber auch ein bisschen aus Zeitgründen, ehrlich gesagt, dann nur zwei Folgen gesehen und dachte, vielleicht hätte ich noch eine sehen müssen, um aber mehr reinzukommen.
Aber es sind 60-Minuten-Folgen, also nach zwei Stunden kann man dann schon auch drin sein.
Ja, stimmt. Ich bin auch drin, aber es flasht mich nur nicht. Es ist nicht da. Ich könnte, wenn ich jetzt über die Weihnachten, könnte ich mir vorstellen, das weiterzugucken. Aber ich war auch schon mal bedeutend begeisterter von anderen Sachen. Wie ist denn bei dir?
Ähnlich. Es ist gar nicht schlecht. Und es interessiert mich einfach nicht. Und ich glaube, dass es einmal daran liegt, weil mir dieses Thema dann doch ein bisschen egal ist. Also das ist wirklich, das ist, glaube ich, auch gut gemeint, weil es ist so eine ernsthafte Erkundung dessen, was bedeutet das denn jetzt,
wenn wir
das
nicht sehen. Albern. Das ist ja, es ist auch albern auf anderen Ebenen. Aber
genau. Und das macht das irgendwie gründlich und das nimmt sich Zeit dafür und wahrscheinlich ist man, wenn man so ein mittelaltes, lange verheiratetes Paar ist, für das das ein Thema ist, ist das wahrscheinlich interessant. Das hat mit meiner Lebenswelt überhaupt nichts zu tun. Und es ist dann aber auch nicht auf eine Weise erzählt, die es mich dann trotzdem, die es trotzdem für mich interessant macht. Ja. Weil es ist dann doch auch alles ein bisschen wie schon mal gesehen. Die Situationen sind nicht besonders erzählt. Es ist alles okay. Es ist nichts daran schlecht. Ich finde den Ehemann ein bisschen sehr so ein Waschlappen. Den Mann von Toni Collette, aber ist einfach auch so eine Geschmackssache. Und dann gibt es so ein paar Nebenstränge. Ich habe nicht mal die zweite Folge ganz durchgehalten. Ich habe dann irgendwo, weil ich fand es dann doch ein bisschen langweilig. Und so ein paar Nebenstränge sind dann wirklich auch die. Es gibt diese von dem jüngsten Kind, der Sohn ist irgendwie 16 oder sowas, und der quatscht der versucht so eine super heiße, ich glaube neue Mitschülerin, weiß ich gar nicht, irgendwie anzuquatschen.
Weiß ich auch nicht, eine heiße auf jeden Fall.
Und das habe ich...
Bisschen out of his league, weil er so ein bisschen in der Nerd-Liga spielt.
Super out of his league. Och, das habe ich aber so oft schon gesehen und dann irgendwie auch origineller. Und das ist alles irgendwie ganz nett. Und ich glaube, es hat auch den Reiz dadurch, dass es halt so irgendwie realistisch ist. Aber es ist dann auch irgendwie uninspiriert und unoriginell. Ich habe mir da gewünscht, dass man, obwohl die ja nicht versuchen, besonders originell zu sein, das ist, glaube ich, gar nicht das Ziel, sondern einfach diese schöne Geschichte zu erzählen, ich glaube, man hätte es trotzdem irgendwie origineller machen
können. Aber weißt du was, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das jetzt, wo du sagst, das ist BBC und Netflix, ich habe manchmal auch jetzt, wo du drüber redest, das Gefühl, dass als hätten da zwei Parteien dran gesessen. Weil es ist gleichzeitig auf den ganzen kleinen Ebenen, auch der Typ versucht, ich glaube, wir spoilern das jetzt nicht so viel, der Sohn versucht, also die irgendwie anzumachen und möchte unterm Strich, hat keine Erfahrung mit Sex und fragt dann seine beste Freundin, die ganz offensichtlich Love Interest, also auf Dauer ist, aber will an der, glaube ich, irgendwie üben oder fragt, ob er sie fingern kann. Und das ist schon sehr unamerikanisch und so Kleinkram kriegt mich dann immer, dass das mit so einer...
Aber hast du das geglaubt?
Das ist mir erstmal egal. Ich bin froh, okay, wenn ich sowas im Fernsehen sehe. Das ist bei den ganzen amerikanischen Sachen nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass für die großen, wichtigen Sachen, für die Storylines, war irgendjemand zuständig, der im Team Netflix spielt. Das wird so nicht gewesen sein, aber so fühlt sich's an.
Ja, ja.
Und für den kleinen Kram, die kleinen Witze beim, wenn Leute zusammenstehen und rauchen und sich über den im Büro wichsenden Arbeitskollegen unterhalten, dass das die BBC-Leute waren, die durften den Kleinkram machen. So ein, ich habe so ein Grundgefühl, dass das große Ganze tatsächlich, wie du sagst, nicht so super originell ist, aber die ganze Staffage gefällt mir gut.
Auch aber dafür ist, also ich hätte jetzt lustigerweise genau das gleiche Beispiel mit dem onanierenden Kollegen, weil es da diesen schönen Witz gibt. Also der wird relativ am Anfang wird der von einer Kollegin, ich weiß gar nicht, im Lehrerzimmer oder sowas, überrascht, wie er vor dem Wäschekatalog sitzt und sich einen runterholt. Und dann ist so große Empörung, große Fassungslosigkeit, wie kann er das machen? Das ist auch alles ganz ernst, dass man da jetzt einschreiten und dem sagen muss, dass das nicht geht. Und dann fällt irgendwann von dieser Kollegin, die ihn da erwischt hat, der sagt, warum macht er das nicht wie die in der Behindertentour? Wie wir alle.
Ja.
Und das ist so ein schöner kleiner Witz, der das ganze Ernsthafte dann auch irgendwie bricht.
Ja, das waren die BBC-Leute, ich sag's dir.
Das ist mir aber zu wenig.
Du hast vollkommen recht. Ist wirklich so, aber das hält mich am Leben. Weil du stimmt, es gibt ja auch, wie heißt das denn, es gibt irgendeine Netflix-Serie, die sich eh auch damit auseinandersetzt. Pärchen sucht sich eine dritte Person. Wie heißen die denn? Das war auch relativ erfolgreich. Egal, also das Thema war schon mal da und es ist tatsächlich recht aufklärerisch in unserem Fall, was auch angenehm ist, aber nicht besonders genug, dann bedient es sich auch dieser Traumelemente, sagen wir mal, weil das ist dir vor allem negativ aufgefallen.
Ich bin so ein bisschen leid, diesen Effekt, dass wir eine Szene sehen und dann nach, was weiß ich, die wird relativ extrem und nach 10, 30 Sekunden bricht sie ab und wir merken, dass das irgendjemand sich nur vorgestellt oder geträumt hat.
Und
das
fängt wieder von vorne an. Genau, ja.
Und damit spielen die ein paar Mal und auch dieser Effekt, also ja, das macht dramaturgisch Sinn an der Stelle, aber man hat das so oft gesehen.
In dem Fall macht das macht nur einen, eigentlich kann man es nur einmal bringen,
weil
man dann wirklich denkt, huch, she didn't, dann wird klar, she didn't. Und dann glaubst du es halt beim nächsten Mal sofort nicht. Oder du denkst bei allen krassen
Exakt so war es in den konkreten zwei Szenen.
Ja, genau. Und das so ein bisschen, dann macht es einmal, dann sind die von Netflix glücklich. Das ist bestimmt eine Netflix-Idee gewesen. Die von der BBC hätten es nicht gemacht. Also du hast jetzt, wo du sagst, es ist trotzdem, finde ich, angenehm und tut überhaupt nicht weh, aber es ist so ein bisschen unoriginell.
Kleines Beispiel noch, der Titel Wanderlust ist im Vorspann erklärt. Sie haben klein darunter geschrieben, Wanderlust, Wort für jemanden.
Das Bedürfnis, dringend sich fortzubewegen.
Ja.
Irgendwas, ja.
Warum soll man das erklären?
Ich glaube,
hat irgendein Schisser von Netflix und oder BBC gesagt, so, aber für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet.
Ja, Netflix, nicht BBC.
Okay, wenn wir hier
in verschiedene Parteien aufteilen, dann ist für die doofen Sachen immer Netflix schuld.
Aber das ist doch Quatsch. Erstens, wer es nicht versteht, versteht es halt nicht. Und zweitens kann man sich das aus den Satzbestandteilen durchaus...
Pass auf, ich glaube, dass sie das vielleicht auch aus Stilgründen gemacht haben. Das ist schon ein Stilmittel. Ich sage oft Stil mit meiner Zahnspange.
Ja.
Habe ich schon häufiger mal gesehen, unter einem Titel oder einem Wort, dass da drunter so diese in Klammern, vielleicht noch in Lautschrift oder so. Wobei die irgendwann gibt's auch mal Untertitel, also nicht nur für Leute, die das nicht verstehen, sondern weil sie in einem Club steht und spricht. Hast du das noch gesehen? Da ist es im Club so laut, was ich auch mag. Den Effekt hatten wir mal bei Babylon Berlin, glaube ich. Dann einfach im Club tatsächlich die Lautstärke abzubilden, die da ist. Sodass man sie nicht gut versteht. Und das untertiteln die dann in sehr schönen, also in schönen gelben verschiedene Größen. Das sieht ganz sexy aus.
Aber wir können sagen, für jemanden, der schon sehr lange mit seinem Partner zusammen ist, den eigentlich liebt, aber das mit dem Sex ist nichts mehr, kann man sich mal angucken für so eine...
Ach, na, vielleicht auch für andere Leute. Vielleicht ist es auch wirklich sehr nicht dein Thema.
Ja, exakt, das kann ich schon sagen.
Also ich würde trotzdem empfehlen, für so kann man voll machen. Durchdrehung muss man nicht erwarten.
Kurz noch für Toni Collette schwärmen und für United States of Tara. Unbedingt
warum
angucken.
Haben wir das denn nicht besprochen? Wir
weil das auch schon ein paar Jahre her ist, oder?
Und? Alf ist auch schon ein paar Jahre her.
Unbedingt auf Englisch angucken und es ist so unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Sie spielt da so eine schizophrene Frau, die wie viele Personen ist? 4 oder sowas? Und Mutter?
Ja, glaube ich noch. Wie heißt das? Das ist nicht schizophren.
Man sagt schizophren, aber es ist gar nicht das, was sie wirklich ist. Sie hat so dissoziative Persönlichkeitsstörung.
Genau. Ja. Ist also verschiedene Persönlichkeiten und lebt die mit all diesen Leuten in einer Familie, die sich alle damit auch angepasst
haben. Es klingt sehr unwahrscheinlich, dass daraus eine gute Serie werden könnte, aber es ist eine Staffel lang wirklich toll und dann ist das zu Ende erzählt, sie machen noch weiter.
Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Nach einer Staffel denkt man, geil,
Und aber dann muss man aufhören, weil die Geschichte passieren? Ist auch erzählt. Ne? Es ja. hat auch eine Art natürliches
Ich glaube,
Ende.
Die machen dann aber auch noch mehrere, noch neue. Ich glaube, der einfachste Trick ist, warum nicht noch mehr neue Persönlichkeiten machen, wenn wir schon eine zweite Staffel machen.
Da war
Staffel
ich dann noch
machen.
Irgendwann raus.
Ja, ich auch. Aber eine Staffel reicht und ist toll.
Aber ganz, genau.
Ja,
ich wollte gerade dasselbe nochmal sagen. Bis mir dann auch findest,
dass
du es gerade schon gesagt hast.
Da, wo ich ja Toni Collette, Muriels Hochzeit. Das ist, wo ich die
das auch noch mal hören.
Muriels Hochzeit. Lass mich, ich mach die Zahnspange nur für das Wort raus, wenn du mich weiter ärgerst.
Das kann aber doch mit der, die Zahnspange macht doch nichts mit Vokalen.
Muriels Hochzeit.
Siehst du? Wobei,
Der war unfassbar schön, der Film. Da kenne ich Toni Collette her.
Ja, gut, ich nicht, aber nee? Gut, nein.
Kennst du den Film auch nicht?
Nein.
Der ist super, ist ein ABBA-Film, du wusstest, du kennst den nicht, du wirst den lieben.
Ich glaube, haben wir da schon mal darüber geredet, vielleicht privat.
Ich glaube nicht, okay. Ein australischer, toller, Toni Collette spielt jemanden total kaputten, bisschen zu dicken, bisschen zu hässlichen Menschen, die immer so, die eine komplette Loserfrau ist und dann glaube ich, weiß gar nicht mehr, in unserem Urlaub fährt irgendjemand total verrückten, ist das Juliette Lewis sogar? Nee, aber jemand, der so ähnlich ist, kennenlernt. Und dann einfach beschließt, und die ist riesiger ABBA-Fan. Hm. Also, oh Gott, du musst ihn gucken, du wirst ihn lieben.
Okay.
So.
Die ist ja auch Australierin, weswegen das so ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass sie da so eine, das spielt irgendwo nicht in London, aber irgendwo in
England. Ich finde, das klingt immer ein bisschen ähnlich, australischer Dialekt.
Nein,
und
überhaupt nicht.
Doch ein ganz bisschen
nichts,
wegen britischer Harmonie und so.
Auf gar keinen Fall, es klingt total anders.
Ich finde, es klingt so ein bisschen ähnlich.
Nein.
Lass mich. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Ich gehe jetzt, wir haben ja jetzt eine Sache besprochen.
Wo gehst du denn hin?
Hause.
Du kannst gar nicht nach Hause, da wird noch gestrichen.
Ja, da wird gestrichen, aber ich kann ja in einem anderen Zimmer sein vielleicht und den Kuchen essen.
So bist du nicht.
Außerdem wird da grundiert und nicht gestrichen.
Oh, okay, Entschuldigung.
Es wurde nicht gestrichen übrigens, auf meinen Wunsch.
Ja, ja, aber grundiert jetzt.
Na, jetzt bin ich so ein bisschen schade, denke, auch hätte da vielleicht doch streichen
können. Was ist
denn
Grundierung?
Ich habe in meinem Schlafzimmer so ein Stück Raufasertapete abgemacht, sodass da drunter dieser geile Putz und Risse und so zu sehen ist. Und jetzt, wo mein neues Bett höher ist als mein altes Bett, denn ich habe ein neues Bett, rumpelt man immer mit dem Kopf dran, sodass es im Bett dauernd aussieht, als wären hier gerade Bauarbeiten, weil man dauernd Putz runterfällt und Krümel. Und dann ist wirklich, hat man dauernd in den Haaren, sieht man aus, ja, und der Teil muss jetzt grundiert werden und der wird gerade
grundiert. Ich stoße mit meinem Bett immer an die Wand, sodass der Putz da runterfällt.
Na, wenn man sich so anlehnt, um zu essen zum Beispiel. Mein neues Bett hat kein Kopfteil mehr und dann ist man mit dem Kopf an der Wand und rubbelt an diesem Kies rum und dauernd hat...
Und wenn das eine Grund, das ist so eine Lasur oder was?
Das
oder Grundur?
Das ist doch nicht mein Problem. Dafür habe ich den Mann ja.
Aber
der,
das heißt,
macht.
Das sieht hinterher so aus wie jetzt, nur dass der Putz nicht mehr von der Wand fällt.
Das ist Tiefengrund, hat er gesagt. Er hat das eben gegoogelt. Ich weiß nicht, was das ist.
Grundur wäre aber ein gutes Wort, oder?
Das heißt sicher auch Grundur. Das wird darauf gemacht und dann sieht es genauso aus, aber krümelt mir nicht mehr das Bett. Also ich habe da wirklich teilweise faustgroße Stücke im Bett rumliegen. Das ist wirklich
mitgegessen
nicht so
auch
schön.
Versehentlich?
Teilweise mitgegessen. Okay. Streusel sind das, meint er.
Naja.
Das wird schon stimmen. Oh, muss ich jetzt die Romanovs zusammenfassen? Scheiße. Wir haben die Romanovs geguckt auf Amazon Prime. Und zwar ist das eine, ich denke, man nennt Episodengeschichte, nennt man das, richtig? Sind das 8 Folgen? Das habe ich nicht recherchiert, ne, irgendwo gelesen.
Ich glaube ja. Anthologie sagt man auch.
Ah. Ist das so?
Ja. Aber Episodengeschichte versteht man eher.
8 Geschichten mit erstmal komplett unterschiedlichen Menschen, also 8 abgeschlossene, fast Kurzgeschichten, 1,5 Stunden lang pro Folge. Es ist also wie so ein ganz kleiner Spielfilm und es dreht sich sehr entfernt im heute Leben, im jetzt lebenden Nachkommen der Romanovs, diese berühmte Zarenfamilie, die allesamt über den Haufen geschossen wurden, samt Kindern und so weiter und so fort. Und zwar vor einiger Zeit. Anfang
19,
der 20er
was 19,
vielleicht.
Ich hätte jetzt 19, 18, 17, wann immer. Das weiß ist, glaube ich, so was man weiß.
Ist
wir dürfen da jetzt
20er.
Nicht so lange drüber...
Fast die 20er.
Wir dürfen da jetzt nicht so lange drüber reden, weil ich glaube, das ist gar nicht so cool. Das ist gar nicht so cool, das nicht zu wissen, weil das ist super bekannt. 1917.
Ich habe das gegoogelt.
Ich sag jetzt 1917. Ich habe wieder vergessen.
1000 Kinder, lauter Zaren, alle tot, schieß, peng, peng,
man
jahrelang
weiß auch die, und
im
man
Exil.
Weiß auch die Jahreszahl. Gucken Sie es nach.
Man weiß auch die Jahreszahl. So, um die geht's und im Grunde geht's um die sehr entfernten, also jeder, der über 12 Ecken damit verwandt ist, im Jetzt. Augenscheinlich, ich habe auch bis jetzt nur 2 Folgen gesehen, die, ich darf ja nicht verraten, wie sie mir gefallen haben, also über 12 Ecken sind die Figuren in diesen 8, ich sag mal Kurzgeschichten, mit denen verwandt. Und deren Leben wird einfach erzählt. Wir sehen, in der ersten Folge geht es um, ach, jetzt habe ich auch die Namen nicht aufgeschrieben, um eine ältere Dame, die auch, also man kann ja noch nicht mal sagen, die Ur-Ur-Urenkelin, sondern genau, Anushka, über 800 Ecken ist die irgendwie eine Angeheiratete, schon mal gesehen.
Oder glaubt es.
Oder glaubt es. Romanow, die ist eine ältere Dame, Französin, das spielt auch, die ganze erste Folge spielt in Paris, was relativ viel Untertitel leider ein bisschen nach sich zieht, finde ich. Diese ältere Dame ist wahnsinnig bratzig, schlecht gelaunt, unfassbar rassistisch, prätentiös, lebt in einem riesigen, in einer wunderschönen riesigen Wohnung mit einem Fabergé-Ei, legt unglaublich Wert auf ihren Stand, hat Angestelltes, hypochondrisch ohne Ende, wird von ihrem Neffen so ein bisschen betreut, der eigentlich vermutlich erstmal nur scharf auf ihre Wohnung ist, deswegen aus Amerika, der ist Amerikaner, glaube ich, für eine Zeit nach Paris gezogen ist, um sich ein bisschen um die zu kümmern, so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie irgendwann dann demnächst vielleicht doch sterben könnte, damit er da irgendwas abgreifen kann. Der hat eine sehr schlecht gelaunte, böse Freundin, die die Sache noch mehr unterstützt. Im Grunde spielen nur vier Leute mit. Die ältere Dame, Anushka, eine muslimische Pflegekraft, das ist so ein bisschen nicht unklischeeig, um ehrlich zu sein, auf der einen Seite sehr rassistische ältere Dame, die ist der muslimischen Pflegekraft Hajar auch ordentlich gibt. Es ist wirklich, aber da reden wir gleich drüber, es ist assi, aber auch auf irgendwie toll, finde ich. Die geben sich ganz schön Mühe mit dem Rassismus. Also nicht der Rassismus, ach naja, reden wir gleich drüber. Diese vier Leute sind im Grunde da, also dieser Battle, ältere Frau mit einem kleinen, super schlecht erzogenen Hund und dieser sehr freundlichen, jungen Dame, die auf eine sehr stoische, tolle Art ihr hilft im Haushalt und auf der anderen Seite ihr Neffe mit seiner schlimmen Freundin, die darauf hoffen, dass sie stirbt. Darum geht's in der ersten Folge. Soll ich noch sagen, worum es nur als Beispiel kurz, worum es in der zweiten geht? Und ja, wir reden aber mehr über die erste, oder?
Ja, ja.
Zweite Folge, ganz andere Geschichte. Ein Typ, Michael Romanow, der auch über 800 Ecken, wie gesagt, ist ja schon eine Weile her, verwandt ist in einer relativ unglücklichen, oder es glaubt, danke, ist immer ganz gut, in einer scheinbar unglücklichen Ehe mit einer blonden Frau ist und sich bei der Jury Duty, für die er gecastet wird quasi, in so ein bisschen sexuell in so eine andere Frau verknallt und deswegen dafür sorgt, dass man könnte, die Amis geben sich ja immer Mühe, so verrückt wie möglich zu wirken, damit die da nicht mitmachen müssen bei der Jury Duty. Als er sieht, dass da ein heißer Feger ist, gibt er sich, glaube ich, Mühe, nicht verrückt zu sein, sodass er auch tatsächlich genommen wird, um mit der Frau dann da Jury Duty zu machen. Und ich glaube, man spoilert nicht, wenn man sagt, dass er was, ich muss ihn ja schon sagen, ziemlich lässig fand. Das Jury-Urteil ist relativ eindeutig. Alle 12 Geschworenen oder wie viel es sind, sagen, klar ist er schuldig. Er sieht aber seine Fälle wegschwimmen, weil er denkt, na gut, wenn wir das Ding jetzt in 2 Stunden beschließen, sehe ich die Alte nicht mehr. Weshalb er bei einem sehr eindeutigen Mordfall anfängt zu stänkern und kein eindeutiges Urteil zulässt, indem er sagt, aber haben wir wirklich schon alle Fakten gesehen, nur um das Ding zu verlängern. Dann geht's im Grunde so ein bisschen um diese Geschichte. Affäre, ja, nein. Ehe, ja, nein. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich nehme mal an,
dass... Vielleicht muss man noch sagen, eigentlich wollten die das Wochenende wegfahren zu so einer großen Party auf dem Schiff von Romanow.
Genau, eine Romanow-Familien-Nachfahren-Party, sodass die arme
Frau... Wo sie dann alleine dahin fährt.
Genau, mehr habe ich nicht gesehen. Ich nehme an, dass die anderen Geschichten auch abgeschlossen sind. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht treffen die sich am Ende. Sowas passiert ja auch oft. Ja, wie findest du es erstmal?
Einmal kurz vorweg noch gemacht, dahinter steckt Matthew Weiner, das ist der Creator von Mad Men.
Entschuldigung. Ach genau, deswegen haben wir ja vor allem auch gedacht, mal reingucken.
Genau, haben alle gedacht, es gibt, der hat unfassbar viel Geld dafür gekriegt, angeblich 70 Millionen Dollar. Und es haben wohl irgendwie 6 verschiedene Streamingdienste und Sender und sowas darum gebettelt, wer irgendwie da den Auftrag kriegen darf. Wie finde ich's? Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, es sind Kurzgeschichten. Leider sind sie 90 Minuten lang.
Ist dir zu lang?
Viel. Echt? Ich finde es, also es ist ganz schön anzuschauen. Es ist auch irgendwie mit viel Aufwand in Paris und mit Kostümen und dieses Apartment und sowas ist alles ganz schön. Und ich finde, es gibt überhaupt nicht die Belohnung dabei, so lange dran zu bleiben. Ich finde es mit 90 Minuten absurd lang für Geschichten, die im Kern ganz klein sind, insbesondere deren Auflösung am Ende super unbefriedigend ist. Also, ohne es zu spoilern, aber das Ende der ersten Folge, nachdem du ungefähr 80 Minuten lang wirklich Leuten bei so kleinsten Sachen zugeguckt hast und die wirklich kennengelernt hast, die Charaktere, sagst du 10 Minuten vor Schluss, sagst du das Drehbuch, nee, guck mal, die sind ganz anders. Und du kriegst dann so ein Ende, was gleichzeitig vorhersehbar und völlig unplausibel ist. Und ich saß so davor und dachte so, nee.
Echt? Pass auf, ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen spoilern. Weil ich fand gerade die Entwicklung von dieser ersten Folge, du hast die zweite, auch ganz gesehen, ja, die war ganz anders. Ich hatte erwartet, also pass auf, ich versuche es mal so zu erklären, dass ich es, glaube ich, nicht so richtig spoiler. Das ist schon so, dass man, dass es sehr modern und im Jetzt ist, die Geschichte erstmal. Und ich finde, es fängt dann irgendwann ab der Mitte oder über der Mitte wirkt das auf einmal ganz drüber und so ein bisschen schwülstig und man denkt so, ich weiß nicht, bis jetzt war das so ganz gut modern. Auf einmal kriegt das so einen sehr übererzählten, unkreativen Dreh. Alles ist auf einmal so märchenhaft und komisch. Und dann war ich richtig enttäuscht und dachte, wie schade. Und dann ist das Ende aber so, dass das, glaube ich, so sein soll. Also am Ende sind die im Grunde die Zaren oder nicht? Oder werden so dargestellt? Sind sie natürlich nicht, aber auf einmal, ich habe das Gefühl, dass sie ganz mit Absicht einen filmischen Twist gemacht haben von moderne Kurzgeschichte jetzt zu ganz heimlich rüber in ein Märchenzoom, wo Sachen auch nicht mehr Sinn machen, wo Sachen auch nicht mehr gut geschrieben sind, sondern nur noch, ich liebe dich schon immer. Ich glaube, das ist mit Absicht. Und das fand ich irgendwie lässig, weil es so unvorhergesehen kam.
Das ist jetzt das, also ich weiß gar nicht, ob du Unrecht hast. Es ist auf jeden Fall die eine mögliche positive Erklärung für was ich dann wirklich enttäuschend fand. Bis dahin hat das viel Schönes. Du hattest es ja gerade schon angedeutet. Ich glaube, es ist ein Problem, wie toll die rassistische alte Frau ist.
Oh, die ist fantastisch.
Weil auf,
Diane,
auf eine Art.
Irgendwas.
Marge Keller heißt die, glaube ich. Die Schweizer Schweizerin.
Ach, die Schweizerin.
Die ist fantastisch und das macht so viel Spaß, der zuzugucken. Und ich glaube, es ist ein Problem, wenn wir ehrlich sind, wie sehr das funktioniert, dass die als wirklich durch und durch schlimme, bösartige, rassistische Frau so gut funktioniert, während ihre muslimische Angestellte auch so eine, also die sieht wahnsinnig gut aus und die ist so, die hört sich das alles an, die nimmt das alles hin, den ganzen Scheiß, und irgendwann sagt sie, irgendwie macht sie draußen ihr mal eine Szene, diese alten Frau, und sagt, so, im Haus höre ich mir das alles an, aber draußen vor meinen Freunden oder irgendwelchen Leuten beleidigst du mich so nicht.
Ja.
Und das soll, glaube ich, irgendwie so ein Zeichen sein von ihrem Selbstbewusstsein, aber eigentlich ist das scheiße. Und
echt, ich kann nicht so, ich fand das irgendwie richtig toll. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gehabt. Also klar, die Alte ist super. Das geht schon total
von der ersten Sekunde an.
Das passiert mir selten, dass ich einen Lacher innerhalb von 30 Sekunden habe. Und das Ding geht damit los, das spoilert mir jetzt natürlich nicht.
Nein.
Wie sie in einem Krankenwagen durch Paris fährt, und dann am Arc de Triomphe vorbeifährt und dann mit so Hand, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich hat, aber Hand auf der Stirn sagt, halten Sie noch einmal an, ich möchte noch einmal den Arc de Triomphe sehen, und der Sanitätsfahrer fährt halt einfach vollkommen unkommentiert weiter. Und man denkt erst, du dachtest auch erst, ne, ach Gottchen, das ist aber ein bisschen drüber gespielt.
Ich dachte, es ist sehr schlecht gespielt für diese Frau, die jetzt da angeblich im Sterben liegt.
Ja.
Stellt sich halt 30 Sekunden später raus, sie spielt das. Sie spielt das halt selber.
Genau, und gleich im Krankenhaus, was vollkommen ruhig und entspannt ist, direkt rassistisch rumpöbelt und sagt, es wäre wie in Kalkutta hier, woraufhin ein indischer Arzt kommt und sie sagt, siehste, und das ist, oh Gott, die ist wahnsinnig toll. Es kann schon sein, dass sie so toll ist, dass alle anderen ein bisschen abkacken.
Na, und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass wir mit der lachen.
Doch, weil die ist ja auch, das ist doch ein Klassiker, die ist ja nicht nur böse, das wird ja dann auch fast ein bisschen übererzählt klar gemacht, dass die im Grunde auch nur traurig ist und eine beschissene Kindheit und einen toten Sohn hat und nicht vernünftig geliebt wurde und ihre Schönheit langsam davonfliegt und sie natürlich weiß, dass ihr einziger Verwandter dieses scheiß Apartment will und dass sie von niemandem geliebt wird, und dann entsteht ja, das spoilert man glaube ich auch nicht, natürlich eine dann doch weirde Verbundenheit so ein bisschen.
Na, das ist ja auch alles so eine Standardsituation,
genau,
wie die beiden sich dann.
Genau, aber dann wird die ja dann auch verständnisvoller und fragt doch auch nach und so. Ich finde es insgesamt aus irgendeinem Grund ganz befriedigend. Ich mag, das ist wie ein Film gucken. Ich habe so lange schon keine Filme mehr gesehen, weil wir so viel Serien glotzen.
Aber es ist kein gut. Das ist, glaube ich, mein Vorwurf. Wenn du 90 Minuten, also einen richtigen Film investierst, da könntest du so viel mehr erzählen.
Aber ich glaube, das mag ich. Das ist tatsächlich nur ein Ausschnitt. Wir reden hier immer von so, ich weiß nicht, 2-3 Wochen maximal, 2 Monate im Leben dieser Personen. Also du guckst tatsächlich nur in einen bestimmten Ausschnitt deren Leben, in der etwas Relevantes passiert ist. Nicht so eine Riesenentwicklung. Das mag ich eh immer nicht so gerne.
Naja, die Riesenentwicklung gibt's trotzdem, aber
Ja, aber der Zeitrahmen ist oft ein übersichtlicher. Und ich mochte das. Ich mochte, dass das dann auch vorbei ist, dass man nicht dringend, wobei mich es immer interessiert hätte, wie es weitergeht, aber nicht gucken. Also ich finde es richtig gut.
Ich finde es richtig unbefriedigend am Ende, obwohl es bis dahin, das ist so ein bisschen dieser Kontrast. Also zum einen, glaube ich, kann man viel nebenbei machen. Vielleicht kommt es dir deswegen auch entgegen. Man kann es wirklich gut gucken und nebenbei Dinge tun. Könnte man aber.
Da genau nicht. Bei Wanderlust habe ich schnell angefangen, nochmal eine Runde zu nähen und abzuwaschen. Weil ich dachte, was soll jetzt schon passieren?
Aber ich bin so ein bisschen zwiespältig, weil es macht wirklich Spaß, dieser Schauspielerin zu gucken. Meine Lieblingsszene ist, als sie ihre erste angestellte Bedienstete irgendwann rauswirft, in einer unfassbar bösartigen Szene auch. Und dann ihr Neffe ist das dann ja, fragt, war das wirklich nötig? Und sie sagt, du hattest nie Bedienstete. Und sie sagt das mit so einer Geste, als ob das ist, du kannst gar nicht nachempfinden, wie schwer das ist, Bedienstete zu haben und mit denen umzugehen. Und da steckt so, also nicht nur ist das ganz schön geschrieben, weil so diese, dass sie daran leidet, an ihrem unfassbaren Luxusleben ist ganz schön, sondern sie spielt das mit so einer Geste, die genau diese Ironie, da ist ganz viel Schönes dran. Und am Ende fand ich es aber wirklich, insbesondere mit dem Schluss, unbefriedigend. Und dieser Neffe ist auch, es kommen irgendwann, man ahnt irgendwann, dass vielleicht zwei Figuren aus dieser Folge miteinander zusammenkommen können. Ich habe den Fernseher die ganze Zeit angeschrien, dass das bitte nicht passieren soll.
Aber das war, glaube ich, das war der Moment, wo die absichtlich in etwas russisches, Märchenhaftes abgedriftet sind.
Dann hat
der
auch mal so Jeanshemden getragen. Dieser Typ hat so eine Jeanshemdenhaftigkeit.
Aber ich liebe den Typen aus der zweiten Folge. Der Typ aus der liebe ich. Ich finde den sexy und ich habe den schon oft in Sachen gesehen. Ich mag den so gern.
Den kennen manche Leute, der heißt Corey Stoll oder so ähnlich. Kennen Leute aus House of Cards, der spielt den zwischenzeitlich in irgendeiner Staffel, zweite oder dritte, kann nicht so spät sein, wird der mal aufgebaut als junger, aufstrebender, ich glaube, demokratischer Senator. Daher kannte ich den.
Ich kannte den auch noch aus so einer Horrorserie, die ich schon wieder vergessen habe. Und der sehr alt gewordene Emergency Room Typ spielt in der zweiten Folge auch mit. Der nicht George Clooney, sondern der andere. Der junge mit der Nase. Der sieht sehr alt aus, jetzt ist das ein bisschen traurig.
Wer das Love Interest auf dem Boot ist? Oder?
Genau, ja. Der. Hast du nicht erkannt?
Ich kenne Emergency Room ja nicht.
Ich auch nicht, aber irgendwie habe ich die beiden, George Clooney und der Typ, haben mal bei Friends mitgespielt, als witzige Emergency, als Doktoren, als Ärzte, egal. Ich möchte nochmal sagen, dass ich das gerne mag, was ein bisschen verwirrend ist, ist schon, wie viel hat es jetzt tatsächlich mit den Romanows zu tun? Aber vielleicht muss es das auch. Nein. Die erste Folge versucht schon, so eine komische Brücke zu bauen. Und ich hatte gehofft, dass die zweite Folge... Da war ich nicht sicher. Da hatte Gefühl...
Naja, klar. Das ist also die zweite Folge.
Aber wie denn? Da habe ich gar keinen Zusammenhang gesehen, außer dass da ein Schiff voller Romanows ist.
Ja, und dort erkennt ja dann die Ehefrau, die Unglückliche, warum ihr blöder Mann vielleicht so blöde ist, weil er an diesem Romanow-Sein leidet. Das erklärt sie bei der Therapie.
Ach so, ja, aber ich dachte, das wäre nur... Ach so.
Was auch wieder irgendwie ganz schön ist, weil es gibt so eine Therapiesituation, damit fängt das auch gleich an, dass dieses Ehepaar da sitzt und sie so alles dafür tun will, vor dieser Therapeutin zu sagen, also dass diese Ehe irgendwie funktioniert. Und, aber was können wir denn machen? Und sag mir doch mal, was du willst. Und er sitzt da nur so... Ja, dann machen wir halt, was du willst. Nein, aber sag du mir doch, was du willst und ich möchte was machen. Woran hättest du denn Spaß? Weiß ich nicht, was du sagst. Das ist, diese Therapiesituation ist wirklich ganz schön. Dann dauert das aber auch ewig, bis das alles passiert, was man schon lange, lange, lange kommen sieht.
Ich mochte das trotzdem
gerne. Man kapiert innerhalb von 2 Minuten, wie sehr er auf diese Mitjurorin da, Mitgeschworene oder was abfährt. Das wird dann aber noch 20 Mal erzählt.
Und eine Stunde hätte es auch getan, das stimmt schon.
Und kein Spoiler, ich rede über die allerletzte Szene von der zweiten Episode, ist aber kein Spoiler. Da läuft I Will Survive von Cake.
Ich liebe das.
Fantastische Coverversion von I Will Survive.
Ist die beste, eine meiner liebsten Coverversionen ever, Top 5.
In der Art, wie das da eingesetzt wird und erzählt wird, ist das die abgeschmackteste, klischeehafteste Art von... Ich hab überhaupt... Oh nee, lass ich jetzt mal was sagen.
Nee, mehr ist nicht. Du hast recht, aber ich liebe den Song so sehr, dass meine Liebe größer war. Du hast aber vollkommen recht, es ist so ein bisschen...
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn da Musik eingesetzt wird, dass ich auf den Text achte. Muss. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob nicht die Musik wirklich auch so plakativ ist. Ich habe immer das Gefühl, dass da jetzt so, und hier mit irgendwas mit Harmonie war zwischendurch mal, dass die Musik die ganze Zeit auf so eine...
Aber die Musik ist wahnsinnig gut.
Nein.
Ich meine doch, nein. Alleine der Vorspann.
Alleine der Vorspann ist furchtbar.
Tom Petty
ist furchtbar. Das ist das egalste Stück Musik, was man unter so einen Vorspann legen kann.
Ich mag das, wenn es nicht so extra komponierte Musik
furchtbar.
Ist.
Furchtbar. Tom Petty.
Ich möchte das empfehlen. Ich fand es sogar fast ein bisschen weihnachtlich. Ich mochte, dass es ein Film ist, dass es abgeschlossen ist. Ich habe richtig Lust, es weiter zu gucken. Ich mag immer so in fremde Leben gucken, nur so für anderthalb Stunden. Klar, eine Stunde hätte es tatsächlich auch getan, aber aus irgendeinem Grund störte mich das nicht. Und ich bin ja nun ein sehr ungeduldiger Fernseher. Also
die Frau ist übrigens auch ganz gut, die Schauspielerin in der zweiten Episode, weil wir jetzt so für die ersten geschwärmt haben. Die Blonde. Ja. Nee, nicht das Love Interest, sondern die Ehefrau. Die finde ich auch sehr gut. Die spielt
Ich finde das gut. Und auch wenn, du hast recht, es ist oft vorhersehbar. Weißt du, woran mich das die ganze Zeit erinnert hat? Ich weiß gar nicht, ob es Quatsch ist. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass das wie so verfilmte Roald Dahl-Geschichten sind. Dass immer am Ende noch irgendwie so ein bisschen weirder Dreh kommt. Das ist doch bei dem auch mal so. Eigentlich erstmal so normale, jetzt nicht so Horror mit Monstern, aber irgendwie so ein komischer Kniff am Ende, der manchmal sogar tödlich ist oder gefährlich oder so. Also ich kann es noch nicht mal mir hat es sehr gut gefallen. Es spielt übrigens auch in der zweiten Folge John Slattery mit, den ich ja liebe und der bei Mad Men eine sehr große Rolle hatte. Also die verkuppeln da auch nochmal den einen oder aber macht ja Sinn, weil der ist ja eh total super. Weißt du, was ich die ganze Zeit immer überlegt habe, ob man noch mehr, deswegen weiß ich nur so irre viel über die Zahnfamilie, weil ich die ganze Zeit dachte, muss man ein bisschen mehr wissen? Sind da vielleicht noch ganz viele kleine Anspielungen, die man nochmal richtig wertschätzen würde, wenn man mehr über die Zarenfamilie wüsste? Ich glaube aber nicht.
Also ich wüsste das nicht und was ich alles jetzt hinterher noch gelesen habe, schien das auch eher nicht so zu sein. Aber naja, was weiß ich.
In der ersten Folge ist doch zum Beispiel, wird das Dienstmädchen da noch einmal in so ein blaues Kleid reingeprügelt. Und dann sagt die ältere Dame, sie erinnern mich an jemanden und ich glaube, da war sie wie diese Zarin verkleidet, so eine Sachen. Das wusste ich aber auch nur, weil die im Vorspann diese Zarenfamilie nochmal zeigen und die Frau hatte wohl relativ starke Locken und auf einmal hat die, naja, vielleicht auch nicht, ne? Aber da habe ich mich vielleicht ein bisschen reingesteigert, aber ich dachte, nicht, dass ich jetzt coole, aufregende Sachen verpasse, schnell nochmal den Wikipedia ausgetrunken, aber also ich mag trotzdem, ich mag's. Es gibt auch kleine, tolle Sachen wie eine Sache, die ich geliebt habe, die Ausstattung ist gut. Zum Beispiel.
Ja, alles ist Ausstattung.
Also fast eine Continuity-Ecke, aber auf eine gute Art. Zum Beispiel ist ja diese Wohnung, in der die alte rassistische Frau.
Wenn du jetzt das eine Detail hast, was ich mir aufgeschrieben habe.
Wahnsinnig pompös, wunderschön. Hier ein Fabergé-Ei, da Sachen, die von der Decke hängen, gemalt, 12 Flügel, alles mögliche, wertvolle Klamotten. Und dann steht aber in dem einen Zimmer so ein kleiner Heimtrainer rum. Ist das das, was du siehst? Ach, guck, wie toll wir sind. Und sowas finde ich toll, weil das ist realistisch. Die ist trotzdem
eine alte Frau, die
dünn bleiben will. Und das all das ist so überpompös.
Wobei es wirkt auch, als wäre es gar nicht benutzt, aber es steht da noch rum. Ist egal.
Aber so, das ist der Sinn von Heimtrainern, dass die nicht benutzt sind, sondern rumstehen. Erstens Ditte und in der zweiten Folge.
Kannst du noch ein bisschen mehr ausrasten, dass das wirklich genau das ist, was ich...
Ich finde das toll. Du hast genau das aufgeschrieben. Auf dem Zettel steht genau das drin, dich gerade. Und in der zweiten Folge ist was ganz Tolles, aber das ist wirklich sehr klein, das habe ich geliebt. Es gibt ja den Moment, wo also alle geschworenen Mitglieder in diesem Raum sitzen und dann müssen die jetzt, weil die Hauptfigur beschlossen hat zu stören, müssen jetzt nochmal alle Beweise durchgehen, obwohl glasklar ist, dass der Mörder ist, weshalb die auch so einen Flipchart haben und auf dem Flipchart nochmal, und das ist das Tolle, super, super genervt, eine Skizze vom Mord Tatort gezeichnet haben. Aber du siehst so richtig, dass jemand wirklich nur so hier, vier Ecken ist eine Wand, das Strichmännchen ist ein Toter und so mit einem roten Strich nur so eine Schlangenlinie hingemalt, das ist all das Blut. Das sagen die nicht, das sag ich jetzt nur, aber allein dieser Blick darauf zu sehen, dass du sehen kannst, wie genervt jemand, hier Tatort, ist eigentlich schon klar. Sowas finde ich toll, so kleiner Kram.
Also, dass da an Ausstattung und all dem nicht gespart wurde, völlig da. Ich mag übrigens auch, dass das in Paris spielt. Ich mag das mit den Untertiteln. Ich bin so froh, dass die Französisch sprechen, weil ich finde, das hört sich ganz anders an. Und ich lese dann gerne die Untertitel dazu.
Ja, also, fand ich. Aber es passte gut und ich hätte es jetzt auch nicht mir anders.
Ausstattung kein Problem. Drehbuch vielleicht.
Ja, aber mal gucken. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie die anderen
und sind. Und ich fürchte, es ist so ein bisschen, was halt rauskommt, wenn man jemandem sagt, du hast diese super Erfolgsserie gemacht, du kannst jetzt alles machen. 90 Minuten, ja, kein Problem, mach 90 Minuten, noch 10 Millionen Dollar mehr, kein Problem.
Meinst du das?
Und ich glaube, dass es vielleicht manchmal hilft, wenn du sagst so, nee, wir haben jetzt hier aber nur einen Slot von 60 Minuten, wenn sie sich vielleicht anstrengen können, das da reinzupacken. Ich glaube, dass das
manchmal... Also 90 wären wirklich nicht nötig gewesen, das stimmt schon. Aber ich finde, unter 60 auch nicht. Ich finde, das soll ja keine Serie sein. Ich mag, dass das wirklich wie kurze, abgeschlossene, ganze Geschichten sind.
Ja, und aber die dürfen dann eine
Stunde haben. Ja,
ja,
ist recht.
Okay, ja, okay.
Aber ich möchte es trotzdem, du bist nicht so Fan. Ich habe dir zweimal eine SMS geschrieben, in der drin stand, also diese Romanovs, weil es mich gekriegt hat, auch weil es was anderes ist. Ich glaube deswegen
was
auch,
waren
weil
das
wir
für
so
Momente?
Oft
weißt du nicht mehr?
Nee, es waren tatsächlich so Wohlfühlmomente, wo ich dachte, das ist lustig und ich habe richtig Bock, das zu sehen und jetzt mache ich mir noch ein Stuhlchen. Manchmal gucke ich die Sachen schon auch gerade mit Ballett. Das ist schon auch manchmal Arbeit, was wir machen. Hm. Man so denkt, ja, ich sollte aber jetzt schon 3 Folgen sehen, dann kriegen die einen nicht, dann ist man abgelenkt. Und ich hatte Bock, ich habe mich unterhalten gefühlt und dafür bin ich immer schon so dankbar. Und weil es so anders war, keine Cliffhanger, nicht 10 Folgen lang die gleichen Leute.
Ja.
Das war ich sehr dankbar. Also ich möchte es sehr empfehlen. Du nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis, ne?
Nein, mal erste Folge angucken, gewarnt sein, dass der Schluss meiner Meinung nach sehr unbefriedigend ist, aber mit einem schlechten Gefühl der tollen rassistischen Alten
vorzugucken. Ja, die ist super. Oh Gott, die ist dann
und der Schöpfer von Mad Men heißt Matthew Weiner und nicht Anthony Weiner. Das ist der amerikanische Senator.
Weiner?
Ja. Ja.
Sag nochmal.
Anthony Weiner?
Nein, ich meine das mit Anthony, ja, die Geschichte von Anthony.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen, dass ich dreimal mit Weiner...
Nein, aber alles gut, weil die ganze besteht ja auch daraus. Das ist der, der ein bisschen berühmt wurde dadurch, dass er Frauen Fotos von seinem Penis Weiner geschickt hat. Und es gibt diese, die ist jetzt glaube ich 2 Jahre alt oder so, eine unfassbare Dokumentation, unfassbar lustig, unfassbar traurig, über seinen Versuch, so ein Comeback hinzukriegen. Comeback. Auf Netflix heißt Weiner. Unbedingt gucken.
Ja, das hast du mir auch gut. Das ist, du hast gerade 2 Fliegen mit einer Klappe. Du solltest mir nämlich noch sagen, wie die heißt.
Weiner.
Ach, schade, dass das kein Fernsehen ist. Ich habe mir nämlich am Wochenende eine neue Lache überlegt, die so super gut ankommt bei Stefan.
So eine körperliche Lache.
Mit der ich so mit den Armen und Beinen schlackere, als wäre ich eine Marionette, die nur von so einem semi-talentierten Marionettenspieler bedient wird. Und dann lache ich und haue dauernd Sachen um, weil ich dabei mit den Armen wackle. Mir gefällt es richtig gut. Deine Lache ist nur so mittelüberzeugend, aber ich habe das Gefühl, ein Teil von dir mag es auch.
Du, die ersten 3-14 Mal.
Ich habe neue Geräusche dazu gemacht, um es zu steigern.
Es funktioniert auch besser am Strand, muss man sagen. Also hier im Studio.
Oh Gott, hatten wir einen tollen Strand.
Naja, ganz guter Strand.
Und Miss Minipenny, wie die durchgedreht ist. Ah, ein Vogel, ein Hund, ein Wasser. Kann ich hier nochmal gucken? Ist das eine Wurzel? Oh, hatten wir ein gutes Wochenende. Das war schon gut.
War ganz gut.
Wir sind gute Kollegen.
Ja.
So.
Hausaufgaben.
Ja. Ich glaube, meine wird kurz. Es gibt überraschend wenig zu sagen zu Silvi.
What? Das sind alle ganz, ganz.
Ich bin richtig traurig sogar.
Ganz, okay. Dann fang mal an.
Anfangen?
Du hast geguckt, Silvis Dessous.
Keine Ahnung, Silvis Tittenshow.
RTL.
Ja, ich weiß nicht, ja. Das, was du sagst. Ich weiß noch nicht mal, was läuft. Habe ich mir alles nicht aufgeschrieben.
RTL 20:15 Mittwoch. 3 Folgen, glaube ich.
Ja, so ein Suppi-Schluppi oder so.
Das wäre es gewesen.
Ist vielleicht der Untertitel. Silvi Mais, im Grunde, ich bin richtig underwhelmed. Ich hatte auf Twitter und überall
alle ganz empört.
Ja, und ich dachte, wow, geil, kann ich, habe ich Bock drauf, wenn ich eins kann, dann empört.
Ja.
Ich bin so ein bisschen underpört.
Okay.
Weil es ist... Also ich meine, es ist ein Haufen Scheiße, keine Frage, aber ich habe auch schon eine Menge Scheiße gesehen und das ist jetzt nicht scheißiger als andere Sachen, vielleicht sogar weniger scheißig, weil es so egal ist. Es ist, ich mach's mal kurz, es ist im Grunde wie Germany's Next Topmodel, da ist eine steinharte, kalte Frau mit toten Augen, die Frauen mit schönen Körpern aussortiert aus Gründen, die man nicht versteht. Punkt. So, mehr ist es wirklich nicht.
Okay.
Da passiert auch nicht viel, also was eine Unverschämtheit ist, ist, dass es erstmal 2,5 Minuten am Anfang, was in dieser Staffel passieren wird, ist, das reicht ja für mich, um nochmal komplett eine Wanne einzulassen und eine Stulle zu schmieren, weil, wie du weißt,
das guckst du ja nicht.
Ich darf das nicht gucken.
Nein.
Also musst du die Mitbegleitung gucken und sagen, jetzt darfst du wieder gucken. Und dann denkt man, gut, dann ist der, jetzt kann es aber losgehen. Und du wirst es nicht glauben, warte, wie viele Minuten waren es? Die machen dann 7, danach noch, on top quasi, 7 Minuten lang, wer ist eigentlich diese Silvi Mais, wie sie geworden ist, was sie ist. Und dann geht das los mit so Jugendfotos, wo die eh noch aussieht wie ein normaler Mensch. Die ist ja inzwischen komplett kaputt geschnippelt.
Was macht die eigentlich beruflich?
Das erklären die 7 Minuten lang. Und nach den 7 Minuten ist man auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also zum Ende macht es von den 7 Minuten macht es Sinn, weil die dann eben zu dem dahin kommen, dass die augenscheinlich, was ich nicht wusste, für Hunke Möller so ein Schlüppi-Laden, das Hum-Model ist oder war, aber die wird ja auch nicht jünger. Deswegen sucht sie jetzt eine nach, und weil die da so erfolgreich war bei Hunke Möller, haben Hunke Möller ihr ihre eigene Kollektion geschenkt, sprich irgendjemand bei Hunke Möller malt Schlüpper und schreibt Silvi drauf. Und dafür braucht es jetzt aber ein neues Nachwuchsmodel, was man eh nicht glaubt, weil die wirkt mir nicht wie ein freundlicher, entspannter Mensch. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft möchte einen wunderschönen Menschen finden möchte, der sie ersetzt. Das wäre ja komplett kontraproduktiv für jemanden, der gerne im Business ist.
Ich muss noch mal kurz zwischenfragen. Hunke Möller ist kein ausgedachter Name.
Nee, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Schlüpperladen oder so ein Klamottenladen, die auch Schlüpper haben. Ich glaube, ein Schlüpperladen. Hm. Ich bin nicht so ein Unterwäsche. Ein und du Unterwäsche.
Aber sowas wie Victoria's Secret, nur ohne Victoria und ohne Secret.
Ja. Und weniger glamourös im Titel, vor allem. Mm. Hunke Möller, Victoria's Secret. Hunke Möller, Victoria's Secret. Merkst du selber, Hunke Möller.
Ja, doch, jetzt.
Victoria's Secret. Mm. Hunke Möller, Silvi Mais.
Ja, gut.
Also 7 Minuten lang, wie die Silvi ganz früher aussah, wie die Silvi 2 Jahre später aussah, wie die Silvi eine halbe Stunde später aussah. Gang, also 7 fucking Minuten mit dem Raphael, mit dem Sohn, yay, Krebs, oh, Krebs, starke Frau, keine Haare, viele Haare, starke Frau, Krebs, RTL, der Let's Dance, und du denkst so, Alter, ich hab doch nicht den ganzen Abend Zeit.
Aber RTL.
Exakt. Gott sei Dank, dann kommen die dann irgendwann dazu, die sucht also einen Nachfolger, und dann ist es wirklich einfach nur Germany's Next Topmodel. Ich weiß keine Namen, es spielt wie immer, ist eine Sarah dabei, wie immer ist die Sarah immer die Verrückte, das ist was, was mich langsam ein bisschen nervt. Die ganzen Sarahs in den Reality-Shows sind immer die kompletten einen Hau weg haben. Auch da gibt's eine verrückte Sarah, von den anderen weiß ich nicht. Es ist, das sage ich dir als Mädchen, das auf die 40 zugeht, aber das ist ja immer so, es ist wirklich ein bisschen frustrierend, so viele tolle Ärsche und lange Beine zu sehen. Das ist dann vielleicht auch nur so eine Unsicherheit, die man hat. Aber man denkt wirklich so, ach Manu, bis meine Mitfernsehbegleitung meinte, ja, aber die sind halt auch alle 12. Und da hat er recht, in dem Alter hast du halt so einen Hintern. Aber es ist wirklich so ein bisschen frustrierend, weil du siehst dauernd nur Ärsche und Brüste und lange Beine und Bäuche und denkst, ich mit meiner auch nur Größe 36, ich bin weich und dick. Also es macht keine schönen Sachen mit der eigenen Psyche. Ja, bitte?
Und die treten da einfach, die treten auf in den Dessous die ganze
ja,
Zeit.
Na ja, naja, aber das ist ja bei Germany's Next Topmodel auch so. Die kommen rein, zeigen, die Silvi Mais hat noch 2 Leute als Jury, von denen ich nicht mehr weiß, warum. Die eine ist eine Make-up-Artist, die andere ist irgendwas.
Aber bei Topmodel müssen die doch dann auch irgendwie über Kreuz gehen und über Kopf und wenn und im strömenden Regen ja, mit Gewitter.
Ja, warte, aber das ist ja die erste Folge. Die sind ja eh immer schlimm, weil da geht's ja einfach nur um die Aussortierung. Hm. Also du hast einmal 15 Mädchen laufen, die Silvi sagt Sachen wie, du hast Charisma und Ausstrahlung.
What are the
das
odds?
Macht die 2 oder 3 Mal, wo man die wirklich schütteln will. Außerdem sagt ihr auch Charisma und nicht Charisma, das nervt mich auch, wobei ich gar nicht weiß, was davon richtig ist. Aber also der Moment, weil sie das und auch so betont, ist wirklich, also du hast nicht nur Charisma, sondern auch noch Ausstrahlung und bist schön und so. Die geben sich sehr Mühe, ich glaube, aus Absicht nicht die Körper zu bewerten, was ich fast ein bisschen absurd finde, weil ich denke, ey, wenn ihr es schon macht, dann sagt doch, schöne, große, kleine, weich, groß, so, weil machen wir uns nichts vor, und darauf guckt ihr ja eh die ganze Zeit. Stattdessen wird immer sowas gesagt, wie du hast eine wunderbare Ausstrahlung oder wahlweise Charisma oder wunderschöne Haare, ganz schönes Gesicht, nochmal was mit Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, sehr antifeministisch von mir ist, aber ich denke, wenn da wirklich schon die ganze Zeit Schlüppers und Mädchen zu sehen sind, dann sagt, also, ihr so.
Punkt. Na, vor allem ist es ja die Wahrheit. Also nach was soll sonst ein Unterwäschemodel
gecastet
werden?
Genau, ich kann nicht so richtig entrüstet sein, aber ich bin ehrlich gesagt, wahrscheinlich gibt's... Nee, ich will gleich noch auf Silvi kommen, weil die ist wirklich unter aller Sau. Aber ich bin auch immer, vielleicht ist das assi und vielleicht ist es unmodern, und ich will, das meine ich ganz ernst, muss, glaube ich, nochmal in Ruhe darüber nachdenken, was meine Meinung dazu ist. Ich kann aber immer so diese ganze Verachtung für Topmodel und sowas nicht ganz verstehen, weil ich dennoch denke... Ja gut, da sieht man jetzt wenig bekleidete Frauen, aber es geht dennoch auch um diesen Job, zumindest jetzt bei Dessous Model, um Frauen, die Dessous verkaufen wollen und deswegen das an einem schönen Körper. Ich kann nicht so richtig aus vollem Herzen Sexismus oder was auch immer schreien, weil diesen Jobs gibt's jetzt dennoch und da wird jetzt gecastet auf eine sicher nicht seriöse Art, aber bisher, zumindest in der ersten Folge, passiert den Mädchen jetzt auch nichts total Frauenverachtendes, außer dass sie in Unterwäsche rumlaufen, aber das wollen die sein und Modeln. Hm. Was so ein bisschen lustig ist, ist, dass Heidi Klum ist ja schon der Stein in Person, ne? Bei Germany's Next Topmodel. Ja. Die hat ja diese wunderbaren, ich finde das ja leider unfassbar sexy, kalten Augen, dieses desinteressierte Gesicht und diese Ich bin wer Geschichte. Aber es ist auch Heidi Klum. Ich finde, die darf sogar. Und Sylvie Meis.
Victoria's Secret. Exakt. Was meinst du, woher ich überhaupt den Produktnamen kenne?
Exakt. Und Sylvie Hunkemöller-Mais ist einfach 1,40 groß oder was? Also ich glaube, dass sie noch kleiner ist als ich und ist dann wie so ein, ist komplett, im Gegensatz zu Heidi Klum übrigens, komplett kaputt gespritzt im Gesicht. Das bewegt sich wirklich nicht. Das sieht aus wie so ein, wie so fleischfarbenes Beton. Mit riesigen Puppenaugen drinne.
Ja.
Das Gesicht bewegt sich überhaupt nicht. Erstens, weil die, glaube ich, auch nicht in der Lage ist, vernünftig Emotionen zu spielen und weil der Körper nicht mehr kann.
Aber hat sie Ausstrahlung oder Charisma?
Sowohl als auch.
Okay, gut.
Und die ist einfach richtig kacke. Du glaubst ja kein Wort, die ist unemotional, die haut, auch weil die ja nicht richtig Deutsch kann, die drischt einfach nur Phrasen. Du wirst deinen Weg schon gehen. Die ist ein kleiner, harter, wie so eine Hartgummipuppe. Die finde ich doof, die macht das nicht schön, die hat nichts zu sagen. Was sie sagt, ist unglaubwürdig. Das ist so ein bisschen wie eine Persiflage, die modelt am Anfang so vor. So, Kinder, jetzt haben wir hier so ein Shooting, ich zeige euch mal, wie man das am besten macht. Dann steht die Sylvie in so einem Hunkemöller-Schlipper darum, auf einem Boot mit so einer Bootsmütze, die jetzt so innen sind. Die sieht aber wirklich eher wie so eine Reeperbahn-Nutte aus, das muss man schon mal sagen.
Oh, muss man?
Alle anderen sehen schöner aus. Und die sieht auch schlimme Unterwäsche, schlimme goldene Schuhe, so ein richtiges 90er-Jahre-Bratze. Und modelt wie eine Persiflage. Wenn Hauk und Bauer mal so ein Cartoon malen würden über so ein drüberes Model, dann wäre das, was die Sylvie da allen Ernstes gemacht hat. Das ist furchtbar, aber nicht furchtbar genug. Es ist vor allem öde. Schnüpper, Schnüpper, schöner Arsch. Man denkt die ganze Zeit, ich bin dick, ich bin zu weich. Ich weiß, dass ich nicht zu dick und nicht zu weich bin. Das ist auch mein eigenes Problem, wenn ich das denke. Aber so richtig schön sind 1,5 Stunden super glatte Ärsche auch nicht. Dann gucke ich lieber die Auswanderer, wo keiner was kann und dann fühle ich mich zu Hause da.
Okay.
So, ich will nicht, es ist nicht hart und stressig genug und nicht zickig genug und es ist einfach nur nackte Haut und super schlechte Unterwäsche. Alter, hat die wenig Geschmack.
Aber wir werden wahrscheinlich Leute davon auch wiedersehen im nächsten Dschungel oder im übernächsten
Big Brother. Ja, ja, ich hoffe, Sylvie Meis.
Bachelor und, oh.
Ich meine, Charisma und Ausstrahlung hat sie.
Gut.
Ja.
Och, die, wenn die das hört, ist die jetzt ein bisschen traurig.
Ach komm, das hat die wirklich verdient. Ich glaube, dass sie früher, als sie noch nicht so ein Superstar war, war die vielleicht irgendwie süß und jetzt ist die zu sehr durchgenudelt durch, die ist halt jetzt die neue irgendwas. Was ist mit Let's Dance und was hat die denn alles gemacht? Aber
Let's Dance ist sie doch raus.
Ja, aber nach 800 Jahren, die ist trotzdem super berühmt deswegen.
Da gab es diese großen Bildzeitungsgeschichten, Riesenstreit, RTL wirft sie raus, weil sie nicht genug Deutsch kann und seitdem hat sie aber irgendwie 70 neue RTL-Shows gekriegt.
Ja, na, wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen oder was.
Hm.
Ich weiß es nicht, aber die ist richtig, also Heidi Klum finde ich irgendwie toll, weil ich die auch ein bisschen heiß finde und weil die diese Kälte, je älter die wird, desto toller sieht die aus, finde ich. Und Sylvie Meis ist einfach nur eine total kaputte Beton-Barbie. Boah, jetzt mich jetzt mal, guck mal, jetzt hat es doch funktioniert.
Aber ein bisschen Empörung aus der Rage geredet,
ja. Okay, cool.
Bin ich so, ganz froh.
Was sagt der Pommesautomat auf Dreisat?
Urli, also erstmal heißt der Urli.
Ja.
Nicht Üli, wie du gesagt hast. U-E-L-I, Urli.
Das entscheide ja wohl immer noch ich, wie der heißt.
Der heißt Urli. Urli Maurers Pommes frites Automat.
Ja.
Habe ich geguckt. Lief auf Dreisat, ist eine Dokumentation, die ist schon ein paar Jahre alt. Und ich glaube, deine zentrale Frage, bevor ich jetzt über die Gestaltung dieser Dokumentation rede und sowas, deine zentrale Frage war ja, warum? Warum Pommes frites Automat? Man nimmt Pommes,
ist das nicht
man wirft
eine Fritteuse, habe ich gesagt.
So, ist das nicht eine Fritteuse? Ja, es ist eine Fritteuse, aber der Urli Maurer ist 70 und ist Kartoffelbauer und sagt am Anfang relativ überzeugend, dass es da ein großes Missverhältnis gibt. Monatelang kümmern wir uns um Kartoffeln und Pflanzen, die werden die gesät oder Pflanzen, packen die in die Erde und monatelang gucken wir, dass die gut wachsen und gedeihen. Und in den letzten 15 Minuten, bevor wir die essen, passieren katastrophale Fehler, weil sie eine Minute zu lange drin bleiben oder zu kalte Pommes in zu heißes Fett und damit wird dann alles ruiniert. Weil,
ach, das kann man machen, zu kalte Pommes in zu heißes Fett macht Pommes schlecht?
Ja, und sind sie zu lange im Öl, geht die innere Struktur der Pommes verloren.
Ich wusste nicht, dass das so kompliziert ist mit Pommes.
Du wusstest gar nicht, dass sie eine innere Struktur haben. Die haben auch Gefühle. Pommes haben auch Gefühle.
Ich will, dass sie innen ganz weich, perfekte Pommes sind, außen knusprig und innen ganz wie Kartoffelbrei.
Exakt was. Hast du den Film gesehen?
Nein, wirklich nicht.
Das sind tatsächlich alles Formulierungen, die da fallen. Genau so muss es sein. Und das ist das Ziel von diesem Automaten. Da kommen also schon fertige Pommes. Der schneidet nicht noch irgendwie die Kartoffeln oder sowas. Du tust die Pommes da unten.
Das ist doch eine Fritteuse.
Ja. Es ist eine Fritteuse. Aber es ist eine Fritteuse, die du genau, so ein Automat, der die Pommes aus dem Tiefkühlfach quasi rausschaufelt, für genau 3 Minuten oder wie viel du einstellst, in das Frittierfett packt und sie dann rausschmeißt, sodass sie genau lang genug bei der richtigen Temperatur da drin waren.
Aber er hat eine Fritteuse nicht auch Knöpfe, wo draufsteht, wie lang und wie heiß?
Ja, aber dann bist du gerade noch im Gespräch mit dem Käufer der Pommes und dann bleiben die da zu lange drin, dann piept das, aber niemand kümmert sich drum, weil gerade das Telefon klingelt.
Und der Automat holt die alleine raus?
Ja.
Ach so, das ist der Knöpfe. Naja, sonst sind wir immer noch nur bei einer Fritteuse. Okay, verstehe.
Nein. Das ist wirklich so ein Schaufelrad.
Automat. Wegen richtig, automatisch.
Richtig. Das ist wie so ein Schaufelrad, wo die dann da reingeworfen werden und dann wieder rausgefischt werden und dann fallen die vorne durch. Am Anfang hatte er noch so Konstruktionen gemacht, wo auch gleich das Salz kam. Das war aber schon zu kompliziert. Also. Es ist ein großes Rätsel, was während dieser ganzen eine Viertelstunde nicht gelöst wird. Anscheinend können wir zwar auf den Mond fliegen und sogar auf den Mars, aber einen Pommes frites Automaten zu bauen, ist quasi unmöglich. Anscheinend haben das ganz viele Leute schon versucht vorher. In den USA gibt's auch stehen die so rum in der Landschaft, hätte ich fast gesagt. Kannst du so Pommes frites
aus dem Malls, oder
in the Malls, ja.
In the Malls.
Hast du in the Malls oder in so Malls?
Aber in the Malls ist noch fast besser.
Und anscheinend haben das ganz viele Leute versucht, das auch in Europa hinzukriegen und das hat irgendwie nicht richtig irgendwas
falsch gemacht. Das war das Rätsel.
Ja, also eine Sache, die dann irgendwann erklärt wird, ist, was ganz viele falsch gemacht haben, ist, dass sie unten die Fritteuse hingemacht haben und obendrauf die Pommes, die rohen Tiefkühlpommes gelagert haben. Was natürlich falsch ist, weil dann die heiße Frittierfett steigt dann durch die, und sagt so, ja, da kann man vielleicht irgendwann drauf kommen, dass man das dann halt umdreht, dass die Tiefkühldings nach unten kommen. Es bleibt einfach, also der Mann hat viele Millionen Schweizer Franken investiert und viele, viele, viele Jahre seines Lebens den perfekten Pommes frites Automaten zu konstruieren. Um es zu spoilern, es ist ihm nicht gelungen. Oder er meinte immer, dass es funktioniert. Und das ist ganz rührend, weil es immer scheitert. Also wir begleiten den Mann irgendwo hin. Und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch, woran ich seit 20 Jahren arbeite. Und es ist jetzt fast, oh fuck, oh nein. Nein, wir müssen das abschalten. Wo ist denn der Notknopf? Oh mein Gott, ich habe beim Saubermachen vergessen, unten die Scheibe wieder einzudrehen.
Wirklich? Und, man sieht zu beim Scheitern. Oh Gott, das ist doch super.
Ununterbrochen, man sieht die ganze Zeit dem beim Scheitern zu.
Oh, ist das toll. Ist es schön oder nicht? Na, aber rührend meine ich, oder? Es klingt ganz so, jetzt will ich
es
das
ist ein bisschen, sehen. Es ist ein bisschen rührend, aber es ist irgendwie nicht rührend genug, weil man halt auch im Kern nicht versteht, wie kann das denn sein? Wie kann das? Der wird halt so dargestellt als ein ganz toller Typ. Der hat wirklich irgendwann im Grunde sein Leben der Entwicklung dieses Pommes frites Automaten gewidmet. Und was man dann nachlesen kann, der Filmemacher, nachdem er den kennengelernt hat, hat irgendwann sein Leben diesem Machen dieses Films, der begleitet ihn über viele, viele Jahre begleitet.
Langzeit-Doku?
Ja. Und hat auch im Grunde seinen Job gekündigt und so, um sich nur noch darum zu kümmern, diesen Mann zu filmen.
Die Pommes von Golzo quasi.
Ja. Oh, sehr gut.
Danke.
Und aber man, es ist, und dann reist er irgendwie nach Dubai und hat da irgendwelche.
Oh Gottchen, ja, Uli.
Ja, das ist das Urli.
Urli. Entschuldigung.
Er ist zwischendurch, das ist ein größerer Teil dieses Films, dass er ganz aufgeregt ist, weil er wird zu 1, 2 oder 3 eingeladen. Dieser Kindersendung im ZDF. Und denkt so, das wird's. Und man sieht wirklich so, wie er diesen Automaten einpackt, damit er befördert werden kann, den vorher nochmal testet und sich dann überlegt, wie toll das wird. Und die Kinder werden dann alle seine Pommes essen. Ganz, ganz ausführlich sehen wir das. Und dann wird das der große Durchbruch sein. Dann sehen alle seinen Pommes frites Automaten und dann werden den ja alle bestellen und kaufen und haben wollen. Überraschung, der Pommes frites Automat ist ungefähr 2 Sekunden im Bild, weil Elton einmal sagt, hier ist ein Pommes frites Automat, hier kommen Pommes raus, tada.
Und nein, Elton hat's versaut.
Naja, es ist halt Fernsehen, du weißt
Elton
doch, wie es ist.
Elton moderiert 1, 2 oder 3?
Ja.
Ach, Kike. Oh nein.
Niemand sieht wirklich diesen Automaten und auch nach der Sendung, wo er sagt, und dann werde ich den Kindern allen werde ich diese Pommes geben und die werden sich total freuen und die Kinder sind aber eigentlich fast alle schon weg und er gibt nur noch so traurig so einem Kind, drängt er die fast schon ein bisschen auf.
Toll, ich will das richtig gern sehen jetzt. Ich sagte, ich gehe jetzt nach Hause, setze mich in mein neues grundiertes Bett und
okay.
Guck das.
Okay.
Oder? Doch, ich versuch's mal. Ich finde,
es hat auch,
ganz sauber.
Es hat auch viel Schönes. Es ist wirklich, also diese Kuriosität, dass er dann auch wirklich nach Holland zur weltgrößten Kartoffelmesse fährt, um da seinen Automaten vorzuführen. Aber es stellt sich auch daraus, dass die Menschen eher davor stehen und alle so ungefähr dein ursprüngliches Fragezeichen hatten, so, ja, aber es ist nicht eine Fritteuse.
Ja.
Und keiner so richtig die Genialität sieht. Es hat was Rührendes. Es hat für mich 2 Probleme. Also die sind ganz, es ist so ein ganz klassischer, strenger Dokumentarfilm, es gibt keinen Aufsprecher, nichts. Es besteht nur daraus, dass wir den Leuten zusehen, die alles, was wir hören, ist das, was irgendwer tatsächlich erklärt,
ja,
während wir mit der Kamera dabei sind.
Liebe ich.
Dadurch bleiben bei mir aber ein paar Fragen offen. und jetzt kommt das Hauptproblem, das ist alles synchronisiert. Der spricht halt Schweizerdeutsch.
Ach so, ich bin raus.
So. Der spricht Schweizerdeutsch und oft hörst du, also es ist jetzt nicht so eins zu eins synchronisiert, sondern so quasi drüber gesprochen.
Ja, diese klassische Art, Dokus zu synchronisieren, die ich aber zu schätzen weiß. Ist besser als drüber sprechen.
Das Problem bei Schweizerdeutsch ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das auch verstehen. Wenn man das mit Untertiteln gemacht hätte, hätte ich ganz viel die Chance. Du merkst so, dass du dann noch ihn im Original hast und denkst so, hä, das hätte ich doch jetzt verstanden als Deutscher, der sich ein bisschen konzentriert.
Ist mal so, finde ich. Manchmal ist es ja nur so ein nicht ganz so starkes Schweizerdeutsch und dann geht es tatsächlich gut.
Also der kommt irgendwie aus dem Zürcher Umland. Ich weiß es jetzt auch nicht. Oh, das könnte aber mich nerven. Ich hätte es mit Untertiteln besser gefunden, einfach weil ich auch das Gefühl hätte, dann bist du dabei, du hörst dann wieder, selbst wenn ich es nicht verstehe, du hörst, wie der redet und die Leute
Traurigkeit
mit ihm
und
reden.
Traurigkeit und Seufzen und Stimmenlage.
Und das ruiniert all das, was eigentlich so das authentisch an dieser Dokumentation wäre, ruiniert es dann.
Und nein, schade, weil das ist jetzt schon, jetzt will ich direkt nicht mehr nach Hause gehen.
Okay,
und
sehr gut.
Oh, aber vielleicht gucke ich mal rein, weil ich finde es trotzdem niedlich, wie jemand versucht, die Pommes von Gold so zu machen.
Ja.
Oh, ist das süß. Und der Ueli.
Der Ueli, ja, sehr gut.
Ueli.
Und das Letzte, was man halt sieht, ist, wie er da in Dubai ist und das alles auch da drei Maschinen hingebracht hat und die eine Maschine macht dann so einen Selbstmordversuch im Grunde, den er dann aber kurz vor Schluss noch verhindern kann. Und dann sieht es so aus, als ob es klappt und dann fliegt er nochmal hin und sieht die einzige im realen Einsatz befindliche Pommesmaschine, die in irgendeiner blöden Pommesbude in Dubai oder irgendwas steht. Und dann denkt man, jetzt ist alles auf einem guten Weg. Und während der Abspann läuft, wird dann noch eingeblendet, dass sich er und seine Geschäftspartner nach Ende der Dreharbeiten getrennt haben.
Oh Gott. Ich finde, es klingt trotzdem ganz toll. Es klingt wie eine klassische... Oh, der Jens, wollen wir noch über den Jens reden?
Der Jens.
Ich wollte gerade sagen, was klingt wie so eine... Ja. Wie so eine klassische Auswanderergeschichte, nur in langsamer und nicht ganz so voxig erzählt.
Ja.
Ist ja immer, weil Auswanderer, die scheitern ja ohne Ende. Der Jens ist jetzt final gescheitert, muss man, das kann man schon mal so sagen.
Es ist genau die Art Geschichte, nur auf so eine öffentlich-rechtliche Art erzählt. Vielleicht
was aber
sogar
vielleicht schöner ist. Ach so, nee, finden Sie nicht?
Ich bin mir jetzt unsicher, nachdem ich es gesehen habe.
Ich finde ja, lass uns einen kurzen, du guckst Auswanderer ja gar nicht eigentlich.
Nee, ich kenne Jens, Mallorca Jens vor allem durch den kurzen Vortrag von Herrn. Den tollen
Nerdnacht.
Markus Herrmann bei der Nerdnacht.
Und der tolle Nachruf von Imre, der dem tatsächlich das gesamte Phänomen, vielleicht empfehlen wir den nochmal für die
Hannoversche Allgemeine, Imre Grimm über...
über den Tod oder zum Tod von Jens, wie hat er denn? Jens Büchner, genau, um Gottes Willen. Weil der hat es tatsächlich, das hat mich richtig geflasht, der hat das gesamte Phänomen von diesem Jens, der erstmal nur eine total... richtig arme, peinliche Wurst ist. Und Imre hat das so auf den Punkt gebracht.
Die peinliche Wurst in uns allen, dass wir eigentlich
Genau, das muss man wirklich lesen. Ich weiß nicht mehr, wie heißt, aber Imre Grimm ist der Autor und Hannoversche Allgemeine Zeitung. Die Zeitung kann man, glaube ich, auch kostenfrei ohne Paywall irgendwas lesen. Unfassbar toll. Das Problem bei Vox ist, das nervt mich. Die fangen seit ein paar Monaten, wenn nicht sogar Jahren an, total sinnentleert. Ich wollte das eigentlich mal für dich, für Übermedien, aber... Ah, war ich zu faul. Mal mir merken, die machen so super dumme Cliffhanger. Und zwar alle 5 Minuten. Da kommt ein Auswanderer ins Bild und die Stimme sagt, aber wird er tatsächlich die Eisdiele eröffnen? Einfach so aus dem Nichts. Und ich wollte mal anfangen, das zu beantworten. Denn die Antwort ist mal, ja, wird er.
Oh.
Also das ist, die machen Cliffhanger, wo keine sind, nur um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ganz okay, ein Erfolg. Aber wird das tatsächlich das letzte Mal auf der Insel sein? Nein. Also so super einfache Antworten.
Oh, es ist immer die enttäuschende Antwort.
Ja, also so, die tun so, als könnte was Schlimmes passieren, aber es passiert tatsächlich nicht. Also im Fall Jens ist es jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, aber das wussten die ja auch nicht und da wurde auch groß geklärt. Also Vox macht das, obwohl das ein tolles Format ist, ich liebe das sehr, macht es immer beschissener. Also oder das sind dann die Redakteure oder so. Also eben, du musst ja auch nicht alle 5 Minuten sagen, wird er durch diese Supermarkttür gehen? Ja. So, oder man könnte so ein schon spoilern, dass ich da live rüber spoilere. Ja, wird er. Keine Sorge, das wird gut am Ende.
Oh, würdest du dich, wenn die anrufen und sagen?
Ich würde es sogar kostenfrei machen. Wenn ich direkt nach diesen schlimmen Pseudo-Schliffern immer schon auflesen könnte, weil das ist super schlecht. Deswegen hätte ich jetzt so Bock auf eine Dreisat-Version davon. Deswegen gucke ich vielleicht den Ueli und dem seinen Pommesautomat doch mal an.
Boah, außer, dass ich das jetzt alles gespoilert
habe.
Das ist
mir egal. Ich mag bei Dokus, die kannst du in dem Sinne nicht spoilern. Ich liebe Dokus. Ich mag es, Leuten zuzugucken bei Kram.
Ja.
Insofern hatten wir gute Hausaufgaben dieses Mal. Und die letzten dieses Jahres.
Oh ja.
Wir haben nur noch eine Folge nächste Woche. Da kommt, wenn alles gut läuft. Ich habe schon wieder ewig nichts von dem gehört. Ich werde gleich versuchen, den Ding festzumachen. Aber wenn, sind wir nicht schuld, kommt Tees. Ullmann.
Wie dir der Nachname noch eingefallen ist.
Nee, ich vergesse mal, dass man den noch sagen müsste. Den, der will eigentlich nur kommen, weil der meckern will, dass wir Stranger Things kacke fanden. Und wir haben das als so Regenwurm benutzt, um den Fisch an Land zu ziehen. Und gesagt, ja.
Clever
mach
von
doch,
uns.
Mach doch, was du willst. Natürlich lassen wir den nicht über Stranger Things reden. Jedenfalls nicht besonders lange.
Nein.
Und haben aber beschlossen, das hat mir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass wir Bock haben auf die letzte Sendung, soll so eine Retro-Sendung sein. Wir gucken also, deswegen verraten wir es vielleicht auch nochmal konkret, falls ihr Zuhörer Lust habt, mitzumachen. Wir werden uns irgendwoher die erste Folge von Diese Drombusch besorgen.
Gibt's auch, hat irgendjemand schon irgendwo hochgeladen?
Wahrscheinlich. Werden also Diese Drombusch besprechen, weil das eine Kindheitserinnerung von Stefan ist. Und ich hatte mir gewünscht, mal Love Boat zu besprechen.
Aber es ist keine Kindheitserinnerung, es ist meine Kindheit.
Das ist das nicht das Gleiche? Ich dachte gerade, ich hätte mich im Alter schon wieder vergriffen. Das war nicht meine Kindheit, das war meine Jugend oder irgendwie sowas.
Ja, keine Ahnung.
Also, erste Folge Drombusch bei Loveboat, wissen wir nicht. Andererseits, wenn wir den Leuten jetzt gönnen wollen, das auch anzugucken, sollten wir uns vielleicht auf eine Folge einigen. Vielleicht dann doch auch die erste, obwohl es so ein bisschen wurscht ist, wie du zu Recht meintest.
Gucken wir die erste.
Ja, nur damit der Zuschauer, weil ich glaube, die mögen das bei den alten Sachen. Also wir gucken die erste Folge Loveboat und die erste Folge diese Drombusch und was immer der Tees mitbringt. Wir versprechen, der darf nicht länger als eine Minute über Stranger Things reden, vor allem, weil er es sehr gut fand. Und das fand ich zumindest nicht. Und du so mittel.
Die erste Staffel fand ich super.
Ja, aber ich glaube, er fand auch die zweite.
Ja, nein.
Was für ein Idiot. Also wer hat ihn denn eingeladen? Trink die mal, ich trinke die eh nicht aus. Also und vielleicht kommt Tees nicht, ich weiß nicht. Tees ist manchmal so ein bisschen, klar komme ich, upsi, wo bin ich denn?
Aber nachdem wir das jetzt angekündigt haben, würde sich das doch nicht...
Exakt, deswegen mache ich ja. Wir aus der Nummer raus. Ich schicke dem gleich ein SMS. Also nächste Woche, letzte Folge für dieses Jahr mit Drombus, Loveboat, Anrufbeantworter, Tees. Auf keinen Fall Stranger Things. Und vielleicht noch einen Schluck Kuchen oder was.
Sagst du nochmal Drombus für mich?
Und Stranger Things ist auch nicht so leicht. Ich muss übrigens, habe ich schon gesagt, bei 16 von 23, ne? Im März. Wobei, zur Lesereise bin ich durch mit den 10. Oh. Die nächste Staffel im Januar muss ich noch löspeln.
Kurzstrecke.
So, Kinder, Nachti, tschüssi, whatever.